In der heutigen Episode von One Take dreht sich ausnahmsweise mal alles um das Thema Geld. Allerdings geht es nicht darum, was Filme gekostet haben, sondern wir betreten den Kosmos von wie viel Geld Filme wirklich einnehmen können. In Deutschland sind diese Summen nicht ansatzweise so hoch wie das, was Hollywood mit den Spitzenwerten erzielt. Wo früher einmal 100 Millionen Dollar Einnahmen die Messlatte waren, sind wir mittlerweile bei 1 Milliarde. Haltet euch fest, ich improvisiere weiter und viel Spaß bei One Take.
Ich wollte gerade sagen, hast du das jetzt noch schnell aufgeschrieben oder hast du das irgendwo aus dem Internet abgelesen?
Ah, nee, das war komplett.
Sehr gut. Ja, genau. Ja, wie Thomas schon gesagt hat, heute ausnahmsweise mal nicht um unser Geld, sondern um das Geld von Filmen, was die einnehmen können. Und ja, wir haben uns gedacht, wir suchen uns einfach mal so die Top 25 raus. 25, weil da
Gut, dass
ist
die
eine.
4,25 ist.
Ja, genau, und da ist eine 5 drin und das war meine
Wenn
Mathe-Note
man
früher
das
und
halbiert und abrundet, kommt man zu 12. Wenn man das wieder halbiert, ist man beinahe 6. Und wenn man das dreimal nimmt, ist was Böses auf dem Papier und deswegen haben wir das genommen.
klingt logisch genug, lassen wir das so stehen, ja.
Ja, genau.
Super vorbereitet, wie immer. Ja, genau, also wie gesagt, wir machen jetzt erstmal von Platz 25 bis 1. Und wenn ihr da irgendwie Interesse habt und sagt, okay, wir würden aber gerne noch wissen, was Platz 26 bis 50 ist, dann könnt ihr uns ja einfach mal an unsere E-Mail-Adresse schreiben. Die hört ihr dann nachher im Auto ja nochmal. Und könnt uns mal sagen, ey, macht das unbedingt nochmal, das war voll interessant. Oder ihr sagt, macht das bitte nicht nochmal, davon werde ich traurig oder so. Keine Ahnung.
Oder wenn ihr auch wollt, ich hätte gerne die Platzierung 26 und 27, machen wir nur dafür eine Folge.
Auf jeden Fall. Aber auch nur, weil auf Platz 27 einer meiner Lieblingsfilme ist.
Und auf Platz 26 ist absoluter Schund. Womit wir auch die Überleitung zu dem Film auf Platz 25 haben.
Ja, super.
Na gut, ich kann es offiziell nicht sagen. Ich fand nur den Trailer schon langweilig. Auf Platz 25 befindet sich ein Film aus dem Jahr 2019, der 1.128.000 Dollar eingenommen hat, und zwar Kapitän Marvel.
Um das nochmal zu korrigieren, ich glaube 1.128.000.000 heißt das, oder?
Ja, hab ich nicht gesagt.
Nein, du hast 128.000 gesagt.
Ha, oh, ups.
Also um das nochmal zu korrigieren, Platz 25 hat insgesamt 1.128.276.090 angespielt.
Stimmt, sonst wäre das jetzt Finding Dory, der ist auf Platz 41.
Genau, richtig. Nein, aber auf Platz 25 befindet sich was nochmal, Thomas?
Kapitän Marvel.
Kannst du das auch bitte normal aussprechen?
Kapitän Marvel. Captain
Ich
Marvel.
spreche ihn so. Nee, genau, Captain Marvel, ja. Was kannst du uns denn zu dem Film sagen, Thomas?
Es war der Film der ersten großen weiblichen Superheldin, wenn man das so sagen kann.
Ich glaube, Wonder Woman kam früher, oder?
Ja, stimmt. Dann von Marvel auf jeden Fall.
Ja.
Hat einen super Hype ausgelöst. Verständlicherweise, wenn das erste Mal das erfolgreichste Comic-Filmstudio der Welt eine Frau ganz vorne groß stellt, ist das natürlich immer was. Mir hat allerdings der Trailer schon damals nicht gefallen und ich mag die Hauptdarstellerin absolut nicht. Ich meine, ich kenne sie nicht, sie ist wahrscheinlich super nett und alles, aber persönlich, wenn die eine Filme macht, ist das meistens, wo ich mir denke, Und ich kann dafür keinen Grund geben. Manchmal sieht man einfach Schauspieler und denkt sich, nee, kein Bock.
Ja, gut, also ja, Brie Larson hat ja die Hauptrolle gespielt. Ich finde sie jetzt nicht schlecht. Sie ist eine gute Schauspielerin, aber also ich habe den Film gesehen. Ich fand ihn jetzt nicht unbedingt überragend, aber auch nicht besonders schlecht. Also es ist ein solider Comicfilm, den man sich angucken kann. Wenn es jetzt nicht irgendwie, ich glaube, der, keine Ahnung, oder der 19. Film von Marvel gewesen wäre, wäre wahrscheinlich deutlich besser weggekommen bei mir. Aber so ist es halt einfach die Schema-F-Formel, die man in den anderen Filmen vorher schon alle gesehen hat. Und ich fand ihn jetzt nicht besonders überragend, aber wie gesagt auch nicht besonders schlecht. Und ja, wie gesagt, ich weiß, was du meinst. Manchmal hat man einfach Schauspieler, man sieht sie und denkt sich so, ah, nee, kann nichts mit anfangen.
Wie gesagt, ich finde auch nicht, dass sie eine schlechte Schauspielerin ist. Sie macht den Job gut. es ist nur niemand, wo ich mir denke, hey, oh geil, die spielt in dem Film mit, muss ich mir unbedingt angucken. Ist halt mehr meistens so, oh, cool.
Aber bei anderen Leuten kam er scheinbar gut an, weil, ja, wie gesagt, er hat immerhin genug eingespielt, um in die Liste zu kommen.
Richtig.
Gut, kommen wir dann zu Platz 24. Und da bleiben wir direkt mal im Hause Marvel. Mhm. Und zwar haben wir da stehen Spider-Man Far From Home. Ebenfalls aus dem Jahr 2019. Und der hat insgesamt eingespielt 1.131.927.000. Und ja, das ist der zweite Spider-Man-Film, ne? Genau, der erste war Homecoming, genau. Mhm. Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Weil ich damals, ehrlich gesagt, von Homecoming nicht so begeistert war. Es ist ein unglaublich guter Film. Also Homecoming ist meiner Meinung nach einer der besten MCU-Filme, die es gibt. Mhm. Ich mag nur Tom Holland als Spider-Man nicht. Das liegt nicht an seiner Schauspielkunst, das liegt nicht an seiner Art. Er ist ein super sympathischer Kerl. Aber ich mag die Darstellung von Peter Parker in den MCU-Filmen einfach nicht. Das ist nicht so mein Ding. Aber und deswegen habe ich mir Far From Home erst gar nicht angeguckt. Aber ich glaube, du warst von dem Film ganz angetan, Thomas, ne? Ja.
Also ich fand Spider-Man Homecoming schon sehr cool und finde auch, das ist einer der besten MCU-Filme. Ich finde im Gegensatz zu dir Tom Holland absolut klasse als Spider-Man. Mir gefällt, wie er Spider-Man darstellt, super, weil, was ja gerade dann in Far From Home dazukommt, er möchte ja einfach nur der Junge sein, der am liebsten ja, denselben Blödsinn macht wie jeder andere in der Highschool gerade. Und ich finde, er spielt es einfach klasse, er ist super sympathisch. Und er ist auch so ein bisschen dorky schon fast, was ich cool finde. Ich gehe schon fast so weit, Tom Holland spielt auf der Leinwand meinen Lieblings-Spider-Man. Ja, ich weiß, Tobey Maguire hat ihn auch gespielt, aber sorry.
Ja, mein Gott, ist ja jedem selbst überlassen.
Ich fand's sehr cool. Far From Home finde ich ich finde ihn fast schon besser als Homecoming.
Okay.
Gerade... Ich meine, auch der Film ist an sich super mit Jake Gyllenhaal als Mysterio und wie der ganze Film einfach aufgebaut ist, jetzt ohne großartig spoilern zu wollen, weil er doch noch relativ aktuell ist, der Film. Und das Ende von dem Film fand ich halt absolut genial mit der Prämisse für den dritten Teil, wo ich mich auch wirklich drauf freue. Das ist tatsächlich der letzte Marvel-Film, der bis jetzt gelistet ist, auf den ich mich wirklich freue. Die anderen interessieren mich ja nicht mehr so viel, aber auf den dritten Spider-Man freue ich mich sehr. Und ja, ich bin wirklich großer Fan von der Tom Holland Spider-Man-Präsentation.
Alles klar.
Dann weiter. Wir verlassen mal kurz Marvel, bleiben aber in ähnlichen Gewässern, haha, nämlich bei Superhelden.
Oh Gott.
Und
jetzt habe ich nicht verstanden. Ja.
Und jetzt springen wir ins kühle Nass und tauchen zu Aquaman.
Oh, ich hab so komisches Stechen in der linken Brust. Kennst du das?
Ja, das ist nichts Gesundes, ich würde mal zum Arzt gehen.
Ich würde einfach mal aufhören, blöde Witze zu machen, vielleicht hört es dann auf.
Nein, blöde Witze sind Teil von mir, ob man will oder nicht. Genau, und Aquaman hat auch eine ganze Menge Geld eingenommen, aber da ich die Zahl eh wieder nicht vorlesen kann, lass ich am besten gleich. Ich kann Mathe.
Ja,
also das sind 1,
ja.
1 Milliarde 148 Millionen.
Ganz genau, und 485.000.
Ja, und noch so ein bisschen Kleingeld.
Ja. Ja, genau. Aquaman habe ich tatsächlich erst vor kurzem geguckt. Ich glaube, irgendwie auf Netflix oder so. Ja, ähnliches Ding wie Captain Marvel. Das ist halt einfach Schema-F-Comic-Verfilmung. Der Film ist optisch ziemlich cool, muss ich sagen. Also diese ganze Unterwasserwelt von Atlantis, wie die dargestellt ist, das gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Ich mag auch Jason Momoa als Aquaman. Ich finde den cool, der passt super in die Rolle rein. Ich weiß, er hat mit dem klassischen Aquaman nicht mehr ganz so viel zu tun, aber den mochte eh keiner. Von daher ist das, glaube ich, ganz gut gewesen. Ja, gut. Es ist halt ein Actionfilm. Er ist komplett over the top. Er ist ein bisschen cringy. Er hat coole Action. Ja, halt, wie gesagt, der typische Superheldenfilm, den man mittlerweile halt so kennt. Man kann ihn sich angucken, also wie gesagt, jetzt ist er momentan bei Netflix, ist er, glaube ich, drin, da hat man dann sowieso keinen Verlust, wenn man sich den mal angeguckt hat. Mhm. Und ja, kann man machen, ist okay.
Also schlecht ist er nicht. Ich finde auch, dass Jason Momoa mit der beste Part am Film ist. Es ist ein, der ist teilweise ganz witzig, der Film, es sind coole Action-Szenen dabei, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, weiß der Film nicht ganz, in welche Richtung er gehen wollte.
Richtig, ja.
Ob er jetzt irgendwie ein bisschen ernster sein möchte oder ob er doch wieder zwangsweise Marvel-lustig sein möchte. Und ich finde, er hat die Balance nie wirklich gut getroffen und ist dann einmal in die Richtung gegangen und einmal wieder in die nächste. Aber war von dem, was unter dem DC Universe rauskam, schon mit fast das Beste. Und ja, ich weiß gar nicht, ob jetzt ein zweiter Teil geplant ist, aber
ich glaube, das weiß mittlerweile bei Warner sowieso keiner mehr.
Ja. Aber das ist ein Film, das ist so, ja, den kann man mal nebenbei gucken und ja, wenn man nicht so genau aufpasst, dann verpasst man auch nicht zu viel, weil im Grunde genommen, wird jetzt jeden DC-Fan früh über die Füße treten, im Grunde genommen ist Aquaman der schlechtere Black Panther-Film.
Ja, ich weiß, was du meinst. Der nimmt so ein bisschen dieselbe Grundprämisse raus.
Das ist exakt die gleiche Prämisse.
Ja, er geht schon ein bisschen in eine andere Richtung, finde ich persönlich. Ja. Aber man merkt schon, dass er da auf den Erfolg von Black Panther so ein bisschen aufgesprungen ist. Kann man sich jetzt drüber streiten, was zuerst irgendwie geplant war. Ich gehe mal ganz schwer von Black Panther aus. Aber ja, wie gesagt, es ist ein unterhaltsamer Film. Man kann ihn sich angucken, man sollte allerdings nicht zu viel erwarten, finde ich persönlich. So, ja, gehen wir wieder zurück zu Marvel. Und da haben wir einen Film, der eigentlich sehr, sehr gut ist, der mir damals aber den Todesstoß fürs MCU gegeben hat, weil das war wirklich der Film, nach dem hatte ich einfach auf das MCU keinen Bock mehr.
Weil Daniel Brühl mitspielt.
Und halt die Schnauze. Daniel Brühl ist das einzig Gute an dem Film. Nein, und zwar Captain America Civil War. Oder wie es im Deutschen so schön heißt, The First Avenger Civil War. Mit einem Einspielergebnis von 1.153.332.000 aus dem Jahr 2016. Mhm. Und ja, erzähl du erstmal was davon und ich fange dann an zu ranten.
Ich finde den Film nicht schlecht. Das ist Captain America Civil War ist definiert, ist so ziemlich eine Blaupause für einen guten Popcorn-Film. Hirn aus und sparsam eigentlich. Er ist, ich meine, ich weiß, worauf Pascal noch hinaus möchte. Der Film hat nie einmal das Gefühl in den ersten zwei Dritteln davon, dass irgendwas Gefährliches ist, weil wenn dann in einem Kampf von den Superhelden, aber wir sind immer noch Freunde, oder? Das nimmt komplett die Spannung raus, weil an sich ist diese Action-Szene am, ich glaube, das ist der Berliner Flughafen.
Das müsste der Berliner Flughafen sein.
Der BER. Allerdings,
nee, nicht der, der jetzt erst aufgemacht
wurde. Ja, genau. Und diese Action-Szene ist an sich extrem gut. Das ist wirklich mit in dem Jahr mit die beste Action-Szene und das ist gar nicht so einfach gewesen, in dem Jahr den Titel zu bekommen. Aber halt diese gezwungene Witze und so, ja, wir kloppen uns aber jetzt nur aus Spaß, das passt halt nicht. Was ich aber dann, das ist was, worüber ich hinwegkommen kann, weil gerade mir das Ende von dem Film sehr, sehr gefallen hat, mal davon ausgeklammert, ich mag Daniel Brühl absolut nicht. Wieder so derselbe Fall wie bei Captain Marvel. Der Typ hat mir nichts getan, das ist ein klasse Schauspieler, aber ich mag ihn nicht auf der Kamera sehen. Also ich mag ihn nicht auf der Leinwand sehen. Ich weiß nicht warum, aber der hat mich in jedem Film, wo ich ihn gesehen habe, hat er mich gestört. Aber das Ende fand ich halt sehr cool. Der Kampf tatsächlich, wenn es dann auch dahin geht, was jeder sehen wollte, der Kampf von Iron Man gegen Captain America, wo man auch das erste Mal in dem ganzen Film nach gefühlt zwei Stunden das Gefühl hat, okay, hier geht's gerade wirklich an die Substanz, da zerbricht gerade was. Das fand ich cool, aber das ist halt das, was man in den ersten zwei Dritteln von dem Film leider vergisst, weil es zu lustig gemacht ist. Aber ich finde, gerade zum Ende hin kriegt Marvel mit dem Film nochmal echt die Kurve.
Ja, also wie gesagt, von vornherein, ich finde den Film ja auch nicht schlecht. Der Film ist an sich super. Der unterhält über die ganzen, was weiß ich hier, 2,5 Stunden oder wie lange der geht, unterhält der richtig gut. Wie du auch schon gesagt hast, der Kampf am Flughafen ist eine der besten Kampfszenen aus dem ganzen MCU, meiner Meinung nach.
Ja.
Der Auftritt von Spider-Man hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Ich fand's halt doof, dass es im Trailer schon irgendwie gespoilert hatten, aber gut, okay, ich weiß, warum sie es gemacht haben. Ich habe einfach nur ein großes Problem damit, wie der Film heißt. Der Film heißt Civil War. Und Civil War ist, glaube ich, also jedenfalls aus meiner Sicht, die beste Marvel-Comic-Storyline, die ich jemals gelesen habe. Da geht's wirklich in jeder Seite ans Eingemachte. Und jeder Kampf, den die Helden gegeneinander austragen, ist entweder verlustreich oder unfassbar traurig, weil du siehst, wie halt wirklich Freunde gegeneinander kämpfen und sich fast gegenseitig umbringen. Und diese Ernsthaftigkeit aus dem Comic und was eigentlich die Auswirkung von diesem Comic ist, das geht im Film überhaupt nicht. Also das kommt im Film überhaupt nicht vor. Und das liegt jetzt nicht dran, dass halt nicht das komplette MCU gegeneinander kämpft, sondern halt, ja, im Film halt logischerweise nur irgendwie 10, 11 Figuren, weil es halt nur diese gibt. Sondern es ist einfach, wie du schon gesagt hast, die Ernsthaftigkeit geht komplett flöten. Man hat nie das Gefühl, dass die sich da jetzt wirklich irgendwie wehtun oder halt, dass das irgendwie ernst ist, mal abgesehen von den letzten paar Minuten im Film. Aber das hat mir einfach komplett gefehlt. Und ich, wie gesagt, wenn man den Film schon so nennt, dann muss man da auch ein bisschen was abliefern, meiner Meinung nach jedenfalls. Und das hat der Film in meinen Augen halt einfach nicht gemacht. Der ist wirklich nicht schlecht, aber ich habe einfach was anderes sehen wollen. Und das habe ich nicht bekommen und deswegen kann ich mit dem Film leider nichts anfangen. Danach, das war so der ausschlaggebende Punkt bei mir, wo ich gemerkt habe, so, okay, das MCU ist mittlerweile einfach ein bisschen zu, es ist immer dasselbe. Und ja, fand ich halt ein bisschen schade. Aber wie gesagt, ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, es ist mein absoluter Lieblingsfilm aus dem MCU. Mhm. Kann ich, wie gesagt, total nachvollziehen. Ich finde vor allem den, eben Daniel Brühl gefällt mir im Film halt sehr gut. Ich mag den Bösewicht, den er spielt. Vor allem, was es für ein Bösewicht ist, das gefällt mir sehr gut, dass es halt eben kein übernatürliches Alien ist, was die ganze Weltherrschaft an sich reißen will. Sondern der Typ hat einfach nur einen Hass auf die Avengers und will die auseinanderreißen. Das ist eine sehr interessante Thematik gewesen. Könnte man gerne mal öfter wiederverwenden.
So, dann kommen wir zu Platz Numero 21. Und da geht es um eine absolute, schon fast Kultursensation. Nee, nicht Kultur, was ist da das Wort? Doch, in der Popkultur eine Sensation. Für viele waren sie einfach nur klein, gelb und nervig. Für viele waren sie klein, gelb und sehr süß. Und zwar Minions.
Yay.
Da die kleinen gelben Männchen, die durch Ich einfach unverbesserlich groß geworden sind, haben dann natürlich ihren Einzelfilm bekommen, was wie bei 90% aller Filme, wo man die Side-Charaktere zum Protagonisten macht, nicht wirklich zu einem besseren Erlebnis führt. Der Film ist unterhaltsam, er kommt für mich bei weitem nicht an die ersten beiden Ich einfach unverbesserlich Filme ran. Aber gut, ich bin ein riesen Fan von den Minions. Ich finde, die sind absolut bescheuert, aber im positiven Sinne. Auch der Film hat Spaß gemacht, aber wenn man es dann halt gerade mit Ich finde Ich einfach unverbesserlich 2 ist der beste mit allem, was mit Minions zu tun hat bis jetzt, damit vergleicht, dann merkt man doch, für den Sidegag sind die super, aber nicht für 90 Minuten lang nur vor der Kamera, weil dann muss man doch sagen, wird es irgendwann ein bisschen anstrengend.
Ja, also ich sag mal so, also erstmal um auf die Zahlen zurückzukommen, der Film kam im Jahr 2015 raus und hat insgesamt $1,159,444,000 eingespielt. Und ich sehe das ähnlich wie du. Also ich finde die ersten beiden, Ich einfach unverbesserlich Teile, sind grandios. Ich finde den ersten, aber ja, also mir gefällt persönlich der erste Teil sogar noch ein bisschen besser. Aber ist ja auch Geschmackssache. Ja. Ich liebe die Minions auch abgöttisch. Die sind einfach nur genial, die Viecher. Also wer auch immer sich das ausgedacht hat, dass man, keine Ahnung, irgendwie dieses Plastikding von dem Überraschungsei, dass man dem Augen und Arme und Beine gibt und genial.
Einfach. Und auch diese Gibberish-Sprache. Also das ist ja genau. Eine Mischung aus Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Deutsch und Babysprache.
Ja, also es ist alles irgendwie drin. Also die Grundidee ist halt einfach, ich glaube, jeder, der Merchandise herstellt, ist in dem Moment vor Freude in Ohnmacht gegangen, als er das gesehen hat. Ja. Ich finde die Viecher absolut genial. Ich fand auch den Film Minions jetzt nicht schlecht, aber ja, wie du eben auch schon sagst, so nach anderthalb Stunden ist dann aber auch mal gut. Ja. Also das funktioniert schon besser, wenn sie als Side-Character auftauchen. Ich finde es aber immer noch besser als das, was mit dem Pinguin aus Madagaskar passiert ist.
Ja, das stimmt.
Den Film fand ich persönlich jetzt, als ich im Kino geguckt habe, fand ich ihn ganz witzig, aber als ich ihn nochmal im Fernsehen gesehen habe, ist mir eigentlich aufgefallen, was für ein Quatsch das eigentlich ist. Ja. Also da finde ich, das haben sie mit den Minions ein bisschen besser geregelt, muss ich sagen. Und ich finde den Film immer noch besser als Ich einfach unverbesserlich 3, der meinen Augen einfach nur eine Unverschämtheit war, aber
ja. Ist auch der Quatsch. Halt, muss man halt die Kuh melken, bis zum geht nicht mehr.
Richtig, genau.
Ja, ich glaube auch Minions hatten es einfacher, weil sie ja schon in den Ich einfach unverbesserlich Film viel mehr Screentime hatten als jetzt die Pinguine.
Richtig, ja.
Weil die haben ja trotzdem einen Großteil des Films, die Minions. Und dann ist es nicht so schwer. Aber da hat man schon gemerkt, dass die Minions brauchen eigentlich Gru, um wirklich zu glänzen.
Richtig.
Und das war in dem Fall nicht so. Aber weil wir ja schon lange keinen Superheldenfilm mehr hatten. Und jetzt auf Platz 20. Iron Man 3 mit rund 1,2 Milliarden Dollar aus dem Jahr 2013. Und wenn ich mich recht erinnere, war das der Iron Man-Film, der die meiste Kritik bekommen hat.
Nein, 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 nee, ich glaube, die meiste Kritik, also Iron Man 2, da war die Kritik, glaube ich, noch ein bisschen heftiger.
Echt, obwohl sie doch im dritten die komplette Story von dem, wie hieß er?
The Mandarin.
Ich hätte fast den Mandalorian gesagt, aber das ist was anderes.
Crossover.
Die Bitch. Nee, ich fand Iron Man 3 cool. Das war tatsächlich der erste Iron Man Film, den ich gesehen habe, weil ich habe bis heute noch nie Iron Man 1 fertig geguckt, weil ich bei dem Film permanent einschlafe, wenn ich ihn gucke.
Echt?
Ja, ich habe es ohne Spaß 6 bis 7 Mal probiert, diesen Film zu gucken und ich schlafe immer ein, egal zu welcher Uhrzeit.
Okay, krass. Ist meiner Meinung nach immer noch der beste, einer der besten MCU-Filme. Aber gut, ist ja auch wieder Geschmackssache.
Und das ist vor allem das Lustige, es ist nicht so das Gefühl, du guckst hin, denkst du, oh Gott, was ein Kack, sondern ich bin wirklich interessiert. Weg. Und dann
Vielleicht
mache ich
sollst
auch mit Film fertig.
du deswegen einfach mal zum Arzt gehen.
Es ist nur bei diesem Film. Es ist, ich habe mir das erste Mal, als ich ihn geguckt habe, das war so um 22 Uhr. Und ich so, okay, vielleicht war es einfach ein bisschen spät. Dann lief er mittags um 3 oder so im Fernsehen.
Ja gut, da ist ja eh alles rausgeschnitten. Also, das kannst du ja gar nicht angucken.
Und ich gucke und ich penne ein. Und ich
Wahrscheinlich pennt
komme
da.
lustigerweise jedes Mal bis zur gleichen Stelle gefühlt.
Wahrscheinlich sind da irgendwelche unterschwelligen Botschaften, die dich einschlafen lassen oder so.
Irgendwie so mit dem Soundtrack ist so eine Melodie, die anscheinend ist es angeblich nur für Katzen wirkt oder so. Aber irgendwie schlafe ich dabei ein. Nee, aber der dritte Teil, um den es jetzt ja gerade geht, den fand ich cool. Wie ich ja schon gesagt habe, ich lese halt aber auch keine Comics und das heißt, für mich war auch der Twist irgendwie so, ach, ein Schauspieler, fand ich ganz witzig die Idee. Als ich dann aber mehr darüber erfahren habe, dachte ich mir, okay, schon ganz schön scheiße für die Fanbase. Aber an sich fand ich den Film cool.
Ja, der Film ist gut. Der Plot-Twist hat ihn mir kaputt gemacht, tatsächlich. Das ist einer der. Also, es ist ein verdammt guter Plot-Twist, tatsächlich, mit dem Mandarin. Und es ist vor allem sehr realistisch, wie es dargestellt ist, weil das passiert ja tatsächlich so, dass einfach kein Terrorist ist, sondern einfach nur ein Schauspieler.
Richtig.
Ja. Ja, bei mir haben sie es halt verkackt. Ich bin jetzt nicht der größte Comic-Fan von Iron Man. Also, ich finde Iron Man als Comic eben auch schon sehr cool. Aber ich bin da jetzt nicht so drin wie bei Spider-Man oder Batman oder so. Aber ich kenne den Mandarin, das ist ja so einer der Hauptbösewichte von Iron Man. Und ich sag mal so, würdest du jetzt einen Batman-Film rausbringen, in dem der Joker eigentlich auch nur ein Schauspieler ist, der sich als Clown verkleidet und der wahre Bösewicht ist, keine Ahnung, Commissioner Gordon, ja? Das ist im Prinzip das, was sie mit Iron Man 3 mit dem Mandarin gemacht haben. Vor allem, weil der auch noch von Sir Ben Kingsley gespielt wird. Also eine bessere Besetzung hättest du für den meiner Meinung nach nicht bekommen können. Und dann macht man halt sowas raus. Ich verstehe, warum sie es gemacht haben, weil es auch ein sehr übernatürlicher Charakter eigentlich ist. Es ist schon eine coole Idee, aber das vielleicht mit einem anderen Bösewicht, nicht mit dem Mandarin. Das war meiner Meinung nach ein Todesstoß für den Film. Aber auch hier, der Film ist gut. Also, das ist wirklich ein sehr guter Film. Er ist bei weitem nicht so langweilig wie Iron Man 2, aber ja, wie gesagt, mich stört halt eben auch dieser Plot-Twist, aber ansonsten ist der Film Bombe, kann man nichts sagen.
Ich kann es auch verstehen, gerade wenn man halt die Comics oder ich sage jetzt mal die Original Story kennt, dass man sich da ein bisschen auf die Füße getreten fühlt und einfach, weil da halt die Erwartungen nicht passen und das finde ich ist eine legitimere Aussage, als wenn man sagt, ich finde der Bösewicht war falsch besetzt.
Ja,
Ja, komm,
natürlich,
das
auf
ist
jeden Fall.
künstlerische Freiheit, heul nicht rum.
Ja, genau.
Auch wenn ich das auch schon selber mal gesagt habe, aber da muss man halt mal wirklich ehrlich bleiben, aber bei sowas ist, die haben nicht nur die Geschichte geändert, die haben es halt komplett geändert. Was ich als jemand, ich glaube, der Film wurde auch für Leute wie mich gemacht dann, eben nicht für die Hardcore-Fans, sondern für Leute, die keine Ahnung von der Sache haben.
Richtig,
Und
ja.
ich weiß noch, ich saß dann im Kino, den wir damals auf der Arbeit an einem Mitarbeiter-Screening hatten. Und ich war so, das war richtig cool. Und ich fand auch den Twist cool. Und dann hatten wir einen Mitarbeiter da, der war halt so Comic-Affinität, sein Onkel so ungefähr.
Ich weiß genau, wie du meinst.
Und oh mein Gott, war der Beste.
das gar nicht mehr bei ihm
vorstellen. Der war so sauer und das fand ich irgendwie nur noch lustiger.
Ja, ja, kommen wir als nächstes zu einem Film, der mich besonders sauer macht.
Jungs!
Ich habe jetzt hier nur den englischen Titel stehen. Welcher Teil ist das?
8.
Es ist der 8. Okay. Ja. Auf Platz 19 haben wir aus dem Jahr 2017 den 8. Teil von The Fast and the Furious, oder wie er im Englischen heißt, The Fate of the Furious. Mit einem Einspielergebnis von 1 Milliarde 236 Millionen und 5. ja, Thomas, sag du was zum Film.
Wie jeder, der hier die Podcasts hört, weiß, ich bin Riesenfan von der Fast and Furious-Reihe. Und der Film, ich weiß nicht, für jeden, der Filme mag und aber sich manchmal denkt, so ganz macht das doch keinen Sinn, da kann ich Cinema Sins nur ans Herz legen.
Ja, bitte.
Nicht Johnny Sins, das ist was anderes.
Den kann der Thomas aber auch empfehlen.
Das ist der Mann für alle Fälle. Cinema Sins, die nehmen Filme und machen dann Filmsünden quasi. Also zum Beispiel Continuity-Fehler, wenn jetzt zum Beispiel ich mit einem blauen T-Shirt in die Szene reingehe und mit einer roten aus dem Szene reingehe, ist das ein Fehler. Oder einfach Sachen, die keinen Sinn machen. Und die haben eine absolute Party gefeiert mit dem Film. Und die haben den Film den super passenden Titel gegeben, Fuck Physics. Weil, ich meine, der Film ist, der muss, du wirst wirklich dein Gehirn komplett ausmachen, aus dem Kopf nehmen, wegschließen, 3 Wochen warten, dass du vergessen hast, dass du mal gedacht hast, und dann kannst du diesen Film genießen. Ich hatte super viel Spaß bei dem Film.
Ich nicht.
Aber er ist halt komplett bescheuert. Das ist der 8. Teil von der mittlerweile einer der erfolgreichsten Action-Serien aller Zeiten. Und nur um kurz die Story zu sagen, und scheiß auf Spoiler, jeder, der den Film noch gucken will, um die Story geht es euch eh nicht.
Ganz genau, ich muss gar nicht, dass man das spoilern kann.
Es geht darum, dass eine Gruppe von Street Racern einen Atomanschlag verhindern soll. Und das machen die dann, indem die in ein russisches Hochsicherheitsmilitärgelände einbrechen, unter anderem in einem Lamborghini. Dann ein Atom-U-Boot kapern, was dann gehackt wird. Und ja, und sagen wir es mal so, wer je was bei dem Film lernen will, wenn man ein U-Boot den Strom abstellt und die Bombe explodiert von der Atombombe, passiert nichts, weil die Codes wurden ja deaktiviert.
Und das Traurige ist, der Thomas hat sich nichts davon ausgedacht, dass es tatsächlich, wie dieser Film abläuft. Ja, wie gesagt, es ist eine Actionfilmreihe, muss man mögen. Ich kann es mir mittlerweile nicht mehr angucken, weil ich einfach... Ich bin jemand, der Meinung ist, ein Film muss nicht realistisch sein, wenn es ein Actionfilm ist. Auf gar keinen Fall. Mhm. Aber der Film muss irgendwie Sinn ergeben. Und das macht dieser Film in meinen Augen nicht.
Ich finde, tatsächlich macht der Film in seiner Welt Sinn.
Ja, aber er spielt ja in unserer Welt.
Nein.
Ja, doch.
Es ist, an sich ist einfach nur Fast and Furious ein Superheldenfilm ohne Kostüme.
Ja, aber dann...
Weil alles, was die Leute machen, ist ab irgendwann nicht mehr möglich.
Ja, aber
wie zum Beispiel die bekannteste Szene, ist das am 8. oder am 7.? Im 7., oder? Wo Dom, das hat die Straße gibt immer und er tritt einfach ein fucking Parkhaus kaputt.
Ja, ich fand die Stelle besser, wo die ganzen Autos gehackt werden.
Ja.
Und dann
VW-Bus drin ist.
Führerlos durch die Stadt fahren und da sind aber immer Oldtimer mit dabei, weil wir wissen, alle Oldtimer haben einen Bordcomputer. Nein, um jetzt aber nochmal auf den Punkt zu kommen. Wie gesagt, es ist völlig überdreht, es ist komplett abgefuckt. Wer drauf steht, gerne. Ich kann damit halt leider gar nichts anfangen, weil mir bereitet dieser Film irgendwann Schmerzen. Und das meine ich nicht mal witzig, sondern ich kriege von diesem Film Kopfschmerzen. Und ja, gut, scheinbar gibt es genügend Leute, die auf sowas stehen. Mhm. Ist ja okay, wenn es denen gefällt, macht ruhig noch 20 Filme, ist ja völlig in Ordnung. Ich muss sie mir ja nicht angucken.
Es soll ja rein theoretisch von der Hauptstory nur noch Teil 9, Teil 10 und Teil 11 kommen.
Ja, warte mal.
Das ist die Hauptstory. Und danach soll es ja noch so Spin-offs geben, mit hast du nicht gesehen.
Genau, ja.
Ein Film, den ich lustigerweise, mit dem ich gar nichts anfangen kann, oder ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen und das ist bei vielen einer der beliebtesten Animationsfilme, ist Incredibles 2 aus dem Jahr 2018, der 1,24 Milliarden Dollar eingespielt hat. Hier muss man sagen, ich habe ihn nicht geguckt, weil, und ich weiß, ich begehe jetzt gerade sowas wie Hochverrat, mir hat der erste, die Unglaubliche, wie er im Deutschen heißt, absolut nicht gefallen. Ich muss jetzt aber hierzu sagen, zu meiner Verteidigung, ich habe den Film das erste Mal vor, lass es 3 oder 4 Jahre gewesen sein, geguckt. Und jeder Mensch, den ich kenne, den Film gesehen hat, gesagt, das ist mit so die Offenbarung der Animationsfilme, so ungefähr. Ich weiß auch, wir haben davor schon drüber gesprochen und du hast halt auch immer gesagt, wie gut der Film ist. Und ich glaube, einfach waren meine Erwartungen so unendlich hoch. Und ich habe den Film einfach geguckt. Und sorry, der ist nichts anderes für mich gewesen als die Fantastischen Vier. Heißt es so, der Film?
Fantastic Four, ja, genau. Ja. Mhm.
Und für mich war das einfach nur so ein Film. Und auch da wieder nicht besonders gut, weil ich die Charaktere alle eher so semi fand, bis auf den, der von Samuel L. Jackson gesprochen wird. Aus eben diesem Grund. Und ich wette, hätte ich den Film gesehen, ohne dass mir permanent Leute gesagt hätten, wie gut dieser Film ist, hätte er mir wahrscheinlich gefallen, weil ich an sich auch Superheldenfilme mag. Aber wahrscheinlich hatte ich viel zu hohe Erwartungen und den zweite, die Animation, was ich gesehen habe, ist der Wahnsinn. Aber der Film kommt einfach nicht an mich ran.
Ja, nee, also kann ich schon verstehen. Ich habe den Film halt damals geguckt, also jedenfalls den ersten Teil, eben als er ins Kino kam. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, keine Ahnung. 14, 15 oder so. Und ich fand den super. Es ist einer meiner Lieblings-Disney-Animationsfilme. Klar, ich kann aber auch verstehen, wenn man einfach die ganze Zeit nur zugeballert wird mit, was für ein genialer Film es ist. Und dann geht man einfach mit Erwartungen rein, die völlig abgedreht sind. Kann man nur enttäuscht werden, das ist ganz klar. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass damals, so wie der Superheldenfilm abläuft, das war einfach noch nicht so gang und gäbe, wie es heute der Fall ist. Denn Incredibles 1 ist heutzutage halt einfach auch nur ein Schema F Marvel-Film. Ja. Und das war damals, als der ins Kino kam, halt noch nicht so der Fall. Und ich glaube, deswegen war da die Begeisterung einfach noch ein bisschen größer. Und weil man, glaube ich, einfach damals nicht mit einem Superheldenfilm von Disney gerechnet hatte. Das war halt einfach auch noch was Neues.
Na klar.
Und Incredibles 2, ich habe ihn im Kino gesehen, ich fand ihn super. Er kommt meiner Meinung nach nicht an den ersten Teil ran, was aber wahrscheinlich dem Nostalgiefaktor bei mir zu Schulden kommt. Denn animationstechnisch ist der Film die absolute Granate. Allein die ersten, keine Ahnung, ich glaube 10, 15 Minuten, kriegst, also jeder Animationstechniker kriegt wahrscheinlich einen Orgasmus, wenn er diesen Film sieht. Die Story ist ganz witzig und wir haben, also jedenfalls im Deutschen wurden auch, glaube ich, alle Originalsprecher wieder verpflichtet. Und das macht den Film für mich eigentlich, ist eine schöne Fortsetzung. Er ist, finde ich, nicht so gut wie der erste Teil, aber er kam sehr viel später raus und passt aber perfekt zum ersten Teil.
Okay.
Und das ist eine Kunst, das muss man erstmal hinbekommen, weil das ist meistens immer das Problem, wenn ein Film irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 10, 12 Jahre später rauskommt, ich glaube bei den Incredibles sind es glaube ich 10, 12 Jahre, hat man meistens das Problem, dass es sich einfach verkehrt anfühlt und das, finde ich, war in dem Film jetzt nicht der Fall. Ja, und wir können eigentlich gleich im Hause Disney bleiben.
Ja.
Und zwar kommen wir jetzt allerdings zu einer Realverfilmung von Disney. Mhm. Die allerdings auf einem Animationsklassiker beruht. Und zwar Beauty and the Beast, oder Die Schöne und das Biest, aus dem Jahr 2017. Mit einem Einspielergebnis von 1,26 Milliarden. Mit der unfassbar tollen Emma Watson in der Hauptrolle.
Yep.
Und das war jetzt nicht sarkastisch gemeint, ich liebe Emma Watson.
Das und tut ihr.
Ja, Emma Watson ist toll. Und ja, es ist meiner Meinung nach eine der besten Realverfilmungen von Disney.
Ja.
Ich finde den Film absolut super. Er hat mir an einigen Stellen ein bisschen zu viel CGI, aber gut, das ist heutzutage einfach normal. Aber sie haben es geschafft, den Zeichentrickklassiker, also man hat das Gefühl, man guckt den Zeichentrickklassiker einfach in einem schönen modernen Gewand. Sie haben ein paar neue Sachen hinzugefügt, einfach um natürlich die Laufzeit ein bisschen länger zu haben. Das ist aber auch alles schön gemacht und ist eine wirklich gute Realverfilmung. Sind ja nicht alle Realverfilmungen von Disney, die jetzt auf Zeichentrickklassikern basieren, so toll geworden, jedenfalls meiner Meinung nach. Aber Beauty and the Beast ist da wirklich, finde ich, eine der besten.
Also, der Film ist wirklich klasse. Er ist in den Teilen, wo er quasi das strikte Remake ist, geht er wirklich Frame für Frame, also Bild für Bild, exakt wie den Zeichentrickfilm, den ich glaube, jeder kennt. Was ich nichts Schlimmes finde, weil ich dir auch das den Zeichentrickfilm sehr schön fand und es eher schade fände, hätten sie da versucht, das Rad neu zu erfinden. Der Film ist durch die Bank klasse besetzt. Also da sitzt für mich wirklich jede Rolle.
Ja.
Und ja, einfach auch das Visuelle in dem Film ist super. Da passt es wirklich. Das ist auch für mich mit einer der besten Disney-Live-Action-Verfilmungen. Und der macht es wirklich schwer, wenn man sich denkt, oh, ich hätte mal Bock, nicht schön das Biest zu gucken. Okay, guckt man jetzt den sehr guten Zeichentrickfilm oder guckt man den sehr guten Live-Action-Film? Das macht es dann wirklich schwer, wo man bei den
Richtig.
meisten sagt, oh, ich habe jetzt Bock auf XY. Ah, Zeichentrickfilm, let's go.
Richtig, ja, ganz genau.
So, und bevor ich jetzt aber direkt mit meinem Rage anfange für
Ich
den
wollte gerade
Platz
sagen,
16, fang du erstmal an.
also Platz 16 nehme ich jetzt erstmal vor, weil ich glaube, darüber müssen wir tatsächlich auch mal eine eigene Episode machen, weil wenn
Ja.
wir da jetzt anfangen, drüber zu reden, geht die Folge hier 4 Stunden.
Richtig.
Und zwar ist auf Platz 16 ebenfalls ein Disney-Film, jetzt allerdings wieder ein Animationsfilm aus dem Jahr 2013. Oh Gott, der ist schon 7 Jahre alt, der Film. Aus dem Jahr 2013. Mit einem Einspielergebnis von 1,28 Milliarden. Und zwar der Film Die Eiskönigin. Oder wie er im Original heißt, den Originaltitel kennen, glaube ich, auch die meisten Deutschen eher, Frozen. Und ja, ich finde den Film schön. Ich mag den Film. Ich finde, er ist komplett überhyped. Ich finde, es gibt deutlich bessere Animationsfilme von Disney, vor allem auch aus demselben Animationsstudio, nämlich, ja, wie heißt der, Rapunzel, neu verföhnt,
Ja.
oder Tangled auf Englisch. Den fand ich deutlich besser, aber gut, Frozen hat halt hauptsächlich das, ja, die jungen Mädchen natürlich angelockt. Es ist ein schöner Film. Er hat meiner Meinung nach einen der besten Soundtracks aller Zeiten von Disney.
Dafür gehörst du erschossen für den Satz.
Ja, ich habe ja nicht gesagt den besten, ich habe gesagt einer der besten. Weil die Lieder in dem Film und auch in der Fortsetzung, die sind meiner Meinung nach echt gut. Die Animationen sind klasse. Zu einem Punkt, zu dem Thomas gleich noch kommen wird. Ich finde den, naja, was heißt Plot Twist, aber ich finde das am Ende, und ich glaube, jeder weiß, wovon ich rede, mit dem einen Typen da, ich glaube, Hans heißt der. Ich fand das ganz gut. Damit habe ich tatsächlich nicht so gerechnet. Fand ich eine coole Idee für den Film. Ja, ich finde ihn nicht schlecht. Ich finde ihn halt einfach nur völlig overhyped. Also, aber gut, das liegt halt daran, weil alle die diesen Film hypen, halt hauptsächlich kleine Mädchen sind. Und es ist halt ein Film für kleine Mädchen hauptsächlich. Und von daher, ja, ich finde ihn in Ordnung. Also, ich finde ihn völlig gut. So, jetzt darfst du, Thomas.
Ich halte
Aber
mich
halt
kurz.
fass dich kurz, bitte.
Ja. Ich fange erstmal mit dem Positiven an, was an Frozen, also die Eiskönigin wirklich gut ist. Olaf.
Ja,
Ich
stimmt, Olaf hat vergessen.
liebe diesen Schneemann, der ist super toll, der Humor, den er hat, der ist on point, wirklich klasse. Dann noch der Elch ist cool.
Der Sven heißt der, glaube ich, ja.
Heißt er Sven oder heißt sein Fahrer Sven?
Scheiße, das ist genau das, was Olaf auch sich nie merken kann im Film.
Und genau, er sagt nämlich bei Sven, Sven, oh, das ist
Nein,
einfach.
nein, nein, Sven ist das Rentier und Christoph ist der Typ.
Stimmt. Okay, ich sag's mal sachlich. Frozen ist ein absolut beschissener Film.
Gut, dass du sachlich geblieben bist.
Also, vor allem, wenn man, und ich bin jetzt gar nicht mal so enttäuscht wegen der Hype und bla bla bla. Das war für mich ja okay, es ist ein neuer Disney-Film, der kommt und Hype ist da, okay. Aber der Film ist einfach für das, was für mich Disney eigentlich ist und welchen Augen ich immer Disney gucke, und das ist eigentlich in den Augen von einem kleinen Kind, wenn ich einen Disney-Film gucke, war der Film einfach nur eine dreiste Verarschung. Weil, was macht einen wirklich guten Disney-Film aus? Disney hat so coole Charaktere, Disney hat so coole und interessante Bösewichte, vor denen man als Kind Angst haben kann, aber es geht gut aus. Ich muss mich gerade sehr zusammenreißen, nicht das sagen, was ich gerade im Kopf hatte, was Frozen mit einem macht. Aber Frozen macht nichts. Frozen hatte ja wirklich die Idee im Originaldrehbuch, dass, ist es Anna, die Eiskönigin wird?
Nee, Elsa.
Elsa, auch gut. Dass Elsa wirklich zur Eiskönigin wird, und das kann jeder gerne mal googeln, die Eiskönigin ist böse. Das
Jo.
hat sich Disney nicht getraut, warum auch immer. Wäre das passiert, hätte ich wahrscheinlich Frozen genauso geliebt wie jeder andere auch. Dann kommt es dazu, die Charaktere sind alle außer die Sidekicks in meinen Augen super eindimensional. Es gibt keinen Charakter, für den ich wirklich rooten kann. Außer für Olaf, und das ist ein unsterblicher Schneemann, so who cares, also.
Du wolltest dich kurz fassen, Thomas.
Ja, ich fand Frozen scheiße.
Okay, also nach dem, was du da jetzt gesagt hast, wir werden auf jeden Fall eine Folge zu Frozen machen, das muss sein. Ja. Einfach nur, weil da muss dann ganz viel Alkohol im Spiel sein, ich glaube, wir werden uns einfach nur noch anschreien, aber...
Aber eine Sache möchte ich zu Frozen noch sagen.
Okay, ich habe Angst, ja.
In dem Trailer sagen sie selber, der beste Soundtrack seit König der Löwen. Und der Typ, der das geschrieben hat, soll sich bitte richtig trocken ins Knie ficken. Punkt.
Ich wiederhole, gut, dass du sachlich geblieben bist.
Ich bleib nicht sachlich, da werde ich zu Donald Trump.
Ja, also ich sag mal, der Satz, der beste Soundtrack seit König der Löwen ist ja eh falsch, weil seit König der Löwen gab es Tarzan und sind wir mal ganz ehrlich.
Und das ist der beste Soundtrack aller Zeiten.
Das ist der beste. Ich finde den Soundtrack von Frozen gut, aber wie gesagt, das regeln wir alles in der eigenen Folge. Kommen wir lieber zu Platz 15.
Ja, Jurassic World Fallen Kingdom oder auch Jurassic World 2 kam 2018 raus, hat rund 1,3 Milliarden Dollar eingespielt. Und Jurassic World 1 fand ich cool. Ja gut, eigentlich ist es ein Remake, aber es nimmt ja tatsächlich quasi eine Fortsetzung. Fand ich super, hat Spaß gemacht und es sah alles klasse aus. Jurassic World Fallen Kingdom ist so das Mittelding. Der Film hat eine Prämisse, die meh ist, halt typische Prämisse für so einen Film. Er setzt die Charaktere genau wieder da, wo sie im ersten Teil auch waren, also von den Beziehungen her. Er ist nicht schlecht, aber man merkt diesen Film brutal an, dass er nur der Aufbau ist für Jurassic World 3. Dominion heißt er, glaube ich. Und ich glaube, Jurassic World 3 Dominion kann wirklich klasse werden, aber Jurassic World Fallen Kingdom ist einfach nur okay, schneid eine halbe Stunde raus und ich verpasse immer noch nichts. Man kann ihn sich mal angucken, weil er ist nicht schlecht, aber sorry, in der Top 25 der Erfolgsfilme hat er in meinen Augen leider nichts verloren.
Ja, ich habe den nicht gesehen, deswegen kann ich mich da kurz fassen. Ich fand den ersten Jurassic World ziemlich gut. Mhm. Mal abgesehen von der unfassbar dämlichen Grundstory, aber trotzdem war der Film super unterhaltsam. Mhm. Ich habe den zweiten Teil nicht gesehen. Ich fand den Trailer leider nicht sehr ansprechend und habe auch von vielen gehört, dass sie da auch nicht so begeistert waren. Ich werde mir bestimmt irgendwann mal angucken. Aber ich sag ganz ehrlich, momentan habe ich einfach keine Motivation dazu.
Ich kann es dir auf jeden Fall empfehlen, weil das, was in diesem Film passiert, minus einen ganz bestimmten Teil, den ich jetzt nicht spoilern werde, ist wirklich eine coole Grundvoraussetzung für Jurassic World 3. Gerade die letzten 10, 15, vielleicht 20 Minuten sind wirklich mit das Beste, wenn du wirklich denkst, boah, geil, und jetzt passiert gleich was richtig Cooles und dann Film fertig.
Okay, okay. Ja, bin ich mal gespannt. Ja, kommen wir zu Platz 14. Da werde ich mich sehr, sehr unbeliebt machen bei vielen. Bei wirklich sehr, sehr vielen. Und zwar haben wir auf Platz 14 aus dem Jahr 2017 mit einem Einspielergebnis von 1,33 Milliarden US-Dollar Star Wars Episode 8, Die letzten Jedi. Oder The Last Jedi auf Englisch. Meiner Meinung nach der beste der drei neuen Filme. Lass ich jetzt mal so stehen.
Und unsere fünf Zuschauer sind weg.
Nein, also ich finde den wirklich, ich habe den erst letztens wieder geguckt, ich finde den so gut einfach. Der Film macht halt einen kapitalen Fehler. Er nimmt halt deine kompletten Erwartungen, was du an den Film hast, schmeißt sie in den Schredder und wirft sie dann den Schweinen vor. Das ist nicht clever. Es war klar, dass das vielen auf den Sack gehen wird, gerade bei so einer extrem toxischen Fanbase wie bei Star Wars. Ja. Ich fand ihn aber sehr cool. Also mir hat das alles gefallen. Klar, es gibt so ein paar Dinge, wo ich mir vielleicht gesagt hätte, hätte ich vielleicht cooler gefunden, wenn es anders da gemacht wäre. Aber ich finde den super und der erste von den neuen, der Episode 7, war halt einfach im Prinzip ganz böse gesagt nur ein Remake von Episode 4. Ja. Star Wars Episode 9 war Frankensteins Monster. Und Episode 8 fand ich einfach durchgehend unterhaltsam. Der hat mir super viel Spaß gemacht. Ich finde den klasse. Und ja, keine Ahnung, schlagt mich. Ich finde den gut.
Ich finde den achten Star Wars auch super. Er ist nicht mein Liebling der drei. Das ist. Ich würde sogar schon fast so weit gehen und tatsächlich sagen, es ist so entweder der neunte oder der siebte, wobei ich den neunten dafür nochmal gucken muss, um mir vorher das Bild zu machen. Aber ich finde beim neunten halt schon die Character Introduction von Darth Sidious einfach super.
Ja.
Aber der achte, und gerade das, was du gesagt hast, was wahrscheinlich der große Fehler war mit, er nimmt deine Erwartungen und schmeißt sie weg, das will ich doch in dem Film. Ich
Ja,
meine,
wobei.
ich wiederhole mich jetzt nochmal kurz. Ich habe mich an Star Wars 7 komplett selbst gespoilert. Ich habe auf der Arme mit Pascal geredet, nicht so, ich wette, der Film, der wird das, das und das und das passieren. Und ich sitze im Film und denke mir, ich hatte recht.
Und ich sitze im Film und denke mir, ach, ich hasse dich, Thomas.
Und ich konnte nicht mal was dafür.
Nee, aber was ich halt den Fehler fand bei Episode 8, um das jetzt nochmal ganz kurz zu machen, bevor wir weitergehen, es ist schon okay, wenn du mit den Erwartungen spielst und vielleicht was anderes machst. Aber Star Wars Episode 8 hat im Trailer vor allem ganz klar gesagt, so wird es ablaufen.
Und
Und dann wurde es nicht gemacht. Und das ist meiner Meinung nach, ich habe damit weniger ein Problem, aber es ist nicht mit den Erwartungen spielen, sondern es ist die Leute anlügen.
richtig.
Und das ist ein ganz großer Fehler. Das sollte bei so einer großen Fanbase wie bei Star Wars solltest du sowas nicht machen.
Fand ich, wenn halt wirklich, ich glaube, eine der schlimmsten Fanbases der Welt ist Star Wars.
Richtig, ganz genau, ja.
Aber ich wollte es gerade sagen, der größte Fehler von Star Wars 8 war Rian Johnson. Nicht, dass er ein schlechter Regisseur ist, aber Rian Johnson hat mal
Gar keinen
gesagt,
Fall.
in einem Film hat er den Anspruch, dass die einen lieben ihn und die anderen hassen ihn. Eine 50-50-Splittung möchte er haben. Den setzt du nicht in eines der größten Franchises der Welt. Machst du nicht. Weil du willst
Nee.
in dem achten Teil Leute nur noch glücklich machen.
Richtig.
Und das ist schon mal falsch. Ich finde, er hat einen super Film gemacht. Ich mag auch sonst was ich von ihm gesehen habe, fand ich cool.
Ja.
Aber er passt nicht in diese Franchise rein, weil er dafür zu kritisch und zu offen denkt. Und ich hatte den Vorteil, ich habe nichts gesehen außer den ersten Teaser zu Star Wars 8. Das heißt, ich bin da quasi unberührt rangegangen. Ich habe mir danach den Film den Trailer angeguckt, weil ich nicht verstehen konnte, woher der ganze Hass kam. Ich habe den Trailer geguckt und ich konnte die Leute verstehen.
Ja.
Und ich bin mir nicht sicher, ob mir der Film gefallen hätte, so wie er mir gefallen hat, hätte ich den Trailer gehabt. Weil der Trailer hat in mir eine kleine Hoffnung, die ich für die Trilogie hatte, gezeigt, dass sie wahr werden könnte. Und das haben sie nicht intelligent gemacht. Eigentlich macht Disney gerade für Star Wars mit die besten Trailer, die es gibt.
Richtig,
Hatten
ja.
wir auch in der Trailer-Episode. Aber der Trailer von 8 ist leider Bullshit.
Richtig.
Weil du Leute wirklich, wie du es gerade gesagt hast, Pascal, du lügst Leute wirklich an. Du weckst Erwartungen, die nicht treffen. Ich finde es nicht schlimm, wenn du was andeutest, was ist nicht zwingend so passiert. Aber alles, was in diesem dreiminütigen Trailer angedeutet wird, passiert nicht.
Richtig, ganz
Und
genau, ja.
das ist. Nee, das ist zu viel.
Ja, es ist halt einfach auch, ja, das machst du einfach nicht. Also, und wie gesagt, gerade nicht bei so einem großen Franchise. Ja.
Dann kommen wir von dem einen großen Franchise zum nächsten großen Franchise. Aus dem Jahr 2011 diesmal mit einem Einspielergebnis von 1,34 Milliarden US-Dollar. Und zwar ist es der Abschluss der Harry Potter-Filme. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 hat es tatsächlich in die Top 15 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten geschafft. Und ich fand den Film cool. Wir hatten ja auch schon eine Harry Potter-Folge, wo wir auch schon ausgiebig drüber gesprochen haben. Ich bin sehr großer Fan von den letzten beiden Harry Potter-Filmen und ich finde, dass den Kampf von Harry und Voldemort im Film besser als im Buch. Auch dafür könnt ihr mich gerne schlagen, wenn ihr wollt. Habe ich kein Problem mit, haut zurück. Aber ich fand die Filme, ich fand, da hat es tatsächlich Sinn gemacht, dieser Split, weil man in dem ersten Deathly Hallows-Teil einen schönen Character-Arc hat. Man nimmt sich viel Zeit für Dialoge, man nimmt sich viel Zeit für diese Gruppe und man zeigt auch ein bisschen diese Risse in der Gruppe, die entstehen. Und wenn dann alles zusammenführt, ist der letzte Teil einfach nur noch ein bombastisches Fantasy-Action-Feuerwerk. Und ich finde, das ist ein sehr würdiger Abschluss für die Harry Potter-Filme gewesen.
Ja, also ich sag mal so, der zweite Teil von Die Heiligtümer des Todes hat mir nicht so gut gefallen. Das liegt aber jetzt nicht daran, dass der Film schlecht ist. Ganz im Gegenteil, Teil 2 ist einer der besseren Harry Potter-Filme, definitiv, aus meiner Sicht.
Heißt
Ja, mir ist da einfach zu viel drin, was sich mit den Büchern halt einfach beißt. Und die Bücher sind einfach so ein großer Teil von meiner Jugend gewesen. Aber das ist ja mit allen Harry Potter-Filmen ab dem dritten Teil so. Jedenfalls bei mir. Er ist aber, also es ist ein schöner Abschluss. Wie du schon sagst, die Splittung hat hier Sinn gemacht. Und man hat wirklich beim Abspann dann schon so ein komisches Gefühl im Bauch gehabt, so dass das jetzt dann so der letzte Film wirklich gewesen ist. Ja, er hat schon so ein bisschen irgendwo wehgetan tatsächlich. Aber ja, wie gesagt, wir hatten ja in der Harry-Potter-Folge schon ausführlich drüber gesprochen. Ich bin nicht so der große Fan von den Harry-Potter-Filmen. Ich kann aber verstehen, dass da wirklich ganz, ganz viele Leute ganz große Fans sind. Und ich finde den wirklich verdient unter den erfolgreichsten Filmen, definitiv.
Ja. Dann geht es jetzt weiter mit einem Film aus dem Jahr 2018, der knapp 1,347 Milliarden Dollar eingespielt hat, also ein bisschen mehr als Harry Potter. Und zwar um Black Panther, also wieder aus dem Hause Marvel. Hatten wir ja schon bei Aquaman kurz angesprochen. Da geht es diesmal um den ersten schwarzen Superhelden, den man auf der großen Leinwand vor allem in der Hauptrolle gesehen hat. Finde ich ein richtig cooler Marvel-Film mit meinem Lieblings-Marvel-Bösewicht von allen Filmen. Weil er einfach super geerdet und ein verständliches Ziel hat, warum er das machen will. Ihr habt meinen Vater getötet, ich will Rache. Das ist was, das kann jeder verstehen. Das ist nicht, ich will jetzt Herrscher der Welt und des Universums werden, weil ich als Kind meine PlayStation 3 nicht bekommen habe. Nicht dieser Plot, sondern einfach was, ihr habt mir extrem weh getan, ich will jetzt euch extrem weh tun.
Ja gut, aber ich muss jetzt dazu sagen, Thomas, du redest hier von der PlayStation 3. Die ist schon geil.
Ja, das stimmt. Gerade zur Zeit mit nächste Woche die PlayStation 5.
Nee, kann ich so unterschreiben, was du gesagt hast. Killmonger ist auf jeden Fall einer der besten MCU-Bösewichte, auch meiner Meinung nach. Black Panther ist ein absolut genialer MCU-Film. Hm. Allein vom Optischen her, wie sie Wakanda dargestellt haben, super.
Alles super, außer diese U-Bahn-Szene.
Außer die U-Bahn, ja, okay, da hat man dann gemerkt, da ging irgendwie das Budget aus. Aber
gut, nee, mein Gott. Lustigerweise nur einen Monat Zeit dafür.
Ja, oder so.
Weil da jemand im Büro einen super scheiß Rechenfehler gemacht hat.
Aber finde ich, kann man auch drüber hinweg gucken. Ja. Also der Film, der Rest vom Film passt einfach. Und ja, wie gesagt, obwohl ich jetzt nochmal, du hattest ja gesagt, es ist, glaube ich, das sagen ja auch viele, es ist der erste Superheldenfilm mit einem Afroamerikaner in der Hauptrolle. Stimmt aber auch nicht so ganz. Es gab vorher auch Blade. Und Blade ist auch
ein Marvel-Film. Es gab Shazam mit Shaquille O'Neal.
Gut, kommen wir weiter zu Platz 11. Ja, bei Platz 11. Was gibt's jetzt zu lachen?
Nix, mach weiter.
Gut. Bei Platz 11 bleiben wir wieder im Hause Marvel. Ja. Und da ist, ja, ich glaube, mit der Marvel-Film, der, glaube ich, am meisten polarisiert.
Mhm.
Und zwar der zweite Teil der Avengers, und zwar Avengers Age of Ultron. Im Jahr 2015 mit einem Einspielergebnis von 1,4 Milliarden. Ja, ist so eine Sache. Ich fand den nicht schlecht. Ich fand ihn aber auch nicht überragend gut.
Und ich glaube, das unterschreibt den Film ziemlich perfekt. Ultron ist ein cooler Bösewicht, der aber für mich auch mit seiner und dem Trailer gerade zu sehr oft wie Pinocchio auf Steroiden wird. Sieht überhaupt nicht so aus. Aber ja,
vor allem wenn
es kommt, der Arno Strings on Me und that Now I'm Free, das ist halt Pinocchio.
Ja, vor allem ist er halt ein Bösewicht, der im Trailer noch sehr diabolisch und sehr
böse
rüberkommt. Und Ultron ist ja auch einer der Hauptgegenspieler der Avengers. Und er schafft es halt im kompletten Film nicht einmal, irgendeinen Avenger wirklich weh zu tun oder irgendwie in die Bredouille zu bringen. Richtig. Er ist einfach völlig ungefährlich und einfach nur langweilig, macht ab und zu mal einen blöden Witz, was auch nicht zu Ultron passt.
Ja.
Und der Film an sich ist nicht schlecht. Also der hat schon ein paar coole Szenen und alles, aber weil halt Avengers draufsteht, erwartet man was komplett anderes. Und es ist halt auch so ein bisschen blöd. Sie haben halt den großen Fehler gemacht. Die Anfangsszene vom Film ist der Kampf der Avengers gegen Hydra.
Mhm.
Und ja, Hydra wird halt irgendwie innerhalb von 10 Minuten besiegt.
Ja.
Und denkst du, okay, das ist irgendwie, was so in den letzten 10 Filmen alles aufgebaut wurde. Und ja, dann ist Hydra so nach 5 Minuten weg.
Mhm. Das ist so dieses Problem, was dann auch später bei Game of Thrones passiert ist.
Ja.
Aber dann gehen wir doch mal direkt weiter ins Jahr 2019, da gab es einen Film, der hat 1,45 Milliarden eingespielt. Und es ist die Fortsetzung zu einem Film, den ich sehr gerne mag. Haha, Frozen 2. Frozen 2 habe ich letztens gesehen, als er bei Disney Plus rauskam.
Ach ja, okay.
In meinen Augen viel besser als der erste. Aber auch nichts, wo ich mir jetzt wirklich denke, oh krass, das ist jetzt wirklich im Kopf geblieben. Ich finde tatsächlich, dass in dem Film die Charaktere ein bisschen mehr Tiefe bekommen. Und weil auf einmal auch tatsächlich immerhin so ein Müh-Bedrohung kommt, immerhin ist ein bisschen Bedrohung dabei. Und es gibt wenigstens eine Szene, die nicht oft oder die ich wirklich cool fand und das macht dann das Film für mich besser. Ich weiß nicht, hast du Frozen 2 gesehen?
Ja, ich hab den gesehen. Meine
Das ist
Freundin steht
mein.
total auf Rosen und deswegen
Ja.
musste ich den sowieso sehen. Aber ich wollte ihn
Das
auch gucken,
ist,
also von daher.
wenn Olaf diesen in der Zeit gefangenen Soldaten Frozen 1 erklärt.
Ja.
Und dass dieser eine Soldat, der so richtig mitfiebert. Und das ist so cool.
Ja.
Und alles so, was erzählt er dann? Er ist so dabei so, oh, nein, was von, oh mein Gott. Weil genau so stelle ich mir alle Fans von Frozen vor, wenn man über diesen Film redet. Also Frozen 2 ist auch kein wirklich besonderer Film für mich. Er ist besser als der erste und ja, kann man sich angucken.
Ja, also ich finde Frozen 2, ich finde die beiden Filme auf einer Ebene ungefähr gut. Sie haben beide Sachen, die mir sehr gefallen, beide Sachen, die mir nicht so gefallen. Mir gefällt hier wieder der Soundtrack sehr gut, muss ich sagen. Die Lieder, die im Film vorkommen, finde ich super.
Ja, ich
Das
finde auch
sind
den Soundtrack vom zweiten Teil besser als vom ersten.
ja, also der gefällt mir tatsächlich auch besser noch als im ersten. Wobei mir der ja auch schon ganz gut gefallen hat. Aber den hier finde ich wirklich super. Ich finde es halt witzig, dass vor allem diese Szene mit Christoph im Wald, das ist einfach so eine schöne Parodie auf jedes Backstreet Boys Musikvideo. Das fand ich super, da habe ich mich totgelacht.
Ja, diese Szene war genial bis zu einem Punkt.
Ja,
Sven redet.
ja, genau, ja.
Das ist so das, lass das raus oder gib ihm die Stimme von Christoph und es wäre perfekt.
Hat er ja, es ist ja die Stimme von Christoph.
Aber das hat es mich irgendwie komplett rausgerissen. Es war so,
Ja.
nein, er macht den Mund auf. Oh, no, es war wirklich genial.
Ja, ich habe mich wirklich kaputt gelacht im Kino bei der Szene. Und also der Film, ich finde den auch super, er wirkt für mich so ein bisschen wie Avengers Light. Ich weiß nicht, das
Ja.
ist irgendwie, der Film hat auch so diese typische Schema-F-Formel irgendwie so ein bisschen. Und ich bin immer noch der Meinung, man hätte ihn immer noch nennen sollen Elsa the First Avenger, aber okay, das ist meine Meinung. Aber ich finde den auch, also ich fand den gut, ich finde beide gleich gut. Ja, war klar, dass der auf jeden Fall in der Liste mit drin ist. Also
Ja.
ist natürlich. Ja, Platz 9 überlasse ich dann wieder dir.
Genau, Fast and Furious 7, ein Film, der nur, muss man sagen, dadurch reinkam, dass während den Dreharbeiten Paul Walker viel zu früh verstorben ist. Wenn Fast and Furious 8 war noch sehr mit Physik schon mal gehört, nee, ist auch egal. Ich finde Fast Furious 7 ist ein cooler Actionfilm. Und da gibt es auch eine Szene, wo viele sagen, das ist physisch gar nicht möglich. Das ist gerade, wenn dann die Autos aus dem Flugzeug fallen, auf der Straße weiterfahren. Das ist witzigerweise eine Szene, die physikalisch bewiesen ist und sogar tatsächlich so gedreht wurde.
Jo.
Und witzigerweise gibt es Szenen aus Fast and Furious 7, wo es gibt auf YouTube so eine Physica Reacts 2-Serie und dann im Fast Furious 7 und zeigt, um eine gute physikalische Grundlage zu zeigen, im Film nicht funktioniert. Und was diesen Film wirklich lassen muss, wie der Film sich von Paul Walker verabschiedet, ist der Wahnsinn. Ich meine, ich bin wirklich aus einem blöden Actionfilm mit Tränen in den Augen rausgelaufen, weil die das so geschmackvoll und schön aufgelöst haben. Eigentlich hätten sie es danach beenden sollen. Aber ich finde, Fast and Furious 7 ist ein sehr cooler Film, der das Ganze drumherum wirklich wunderbar verpackt.
Ja, wie gesagt, ich kann mit der Filmreihe halt nichts anfangen. Ich habe den gesehen, stückweise. Ich konnte es mir nicht komplett angucken. Ja, also wie gesagt, ich habe halt nicht diese Bindung zu den Charakteren irgendwie. Deswegen, ich kann aber verstehen, dass wenn man die ersten sechs Filme wirklich gut fand und auch verfolgt hat, man hat einen schönen Abschluss für Paul Walker gefunden, wie du schon
Richtig.
richtig gesagt hast. Das haben sie wirklich toll gemacht. Und es ist immer noch sehr traurig, wie früh Paul Walker sterben musste. Ja, gut, dass es danach nicht belassen war, irgendwie klar, weil es halt zu viel Geld
Ja.
eingespielt hat. Aber ja, wie gesagt, es ist Fast and Furious. Wie gesagt, das mag man oder das hasst man. Thomas mag es, ich hasse es. Also von daher.
Dann kommen wir doch mal direkt weiter ans Jahr 2012. Auch rund 1,5 Milliarden Dollar Einnahmen, ein bisschen mehr als Fast and Furious 7. Und das war der, nicht der Stab von den Avengers, aber der allererste Avengers-Film, der gut ist. Aber er hat ein paar Szenen, die ich immer noch wirklich gerne, also was heißt gern dran denke, aber die wirklich cool waren. Zum Beispiel, wenn dann Hulk sagt, dass er immer sauer ist, ne, diesen riesen irgendwas da auf die Nuss haut, was überhaupt keinen Sinn macht in dem ganzen Film, dass er das auf einmal kann.
Ja, gut, aber es sieht cool aus.
Richtig, es sieht cool aus und es ist wirklich, wenn der Shot so cool aussieht, dann kackt mal drauf, ob das passt oder nicht. Das sah einfach nur verdammt gut aus. Und ja, ich meine, wir haben jetzt schon viel über die Avengers geredet. Der Film ist, ich finde ja tatsächlich, dass nach den ersten, zweiten Avengers die Avengers-Filme danach besser wurden. Aber der erste war nicht schlecht. Ist nicht ganz gut gealtert, finde ich. Leider jetzt schon. Aber einfach auch nur, weil der technische Sprung zwischen 2012 und heute immens ist. Aber an sich ist es ein Film, der ist okay.
Ja, also Avengers ist, also der allererste Avengers ist einer meiner absoluten Lieblings-Superheldenfilme. Das liegt nicht mal zwangsläufig daran, dass der Film irgendwie bahnbrechend ist in der Story oder so. Aber ich liebe den Film einfach, weil er leicht verdaulich ist. Es ist ein Film, den kannst du immer einlegen, selbst wenn du die vorhergehenden Filme nicht geguckt hast.
Ja.
Denn der Film schafft es dir, jeden Charakter irgendwie trotzdem gut zu erklären.
Ja.
Klar, es macht natürlich Sinn, vorher die anderen Teile zu sehen, aber trotzdem, selbst wenn man jetzt einfach nur sagt, ach hier, Avengers habe ich mal gehört, lege ich mir ein, ich kenne die anderen Filme aber nicht, selbst dann hat man unfassbar viel Spaß an dem Film.
Richtig.
Und das ist halt das, was ich da so besonders hervorstechend finde. Und deswegen ist das einer meiner Lieblings-Superheldenfilme auf jeden Fall. Aber wie du schon sagst, der ist jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise überragend oder bahnbrechend. Ja, er ist ein bisschen schlecht gealtert. Gut, aber ich finde, den kann man sich trotzdem immer noch
sehen. Ja, definitiv.
Gut, dann haben wir auf dem, wo sind wir jetzt? Platz 7. Ja, genau, Platz 7. Ich habe es vor mir und verstehe es trotzdem nicht. Sehr gut. bei Platz 7 aus dem Jahr 2019 mit einem Einspielergebnis von 1,65 Milliarden, was mich ein bisschen überrascht. Ich bin irgendwie der Meinung, der hätte mehr eingespielt, aber gut, scheinbar nicht. Also insgesamt 1,65 Milliarden US-Dollar. Die Neuverfilmung von Der König der Löwen, beziehungsweise das quasi Live-Action-Remake, was ja trotzdem nur komplett CGI ist. Also auf jeden Fall das Remake.
Ja. Wahnsinnsfilm. Einfach nur, wenn man weiß, dass jedes einzelne Bild in diesem Film animiert ist, außer eins.
Ja.
Das ist am Anfang der allererste Shot, das ist tatsächlich ein Foto. Der Rest ist komplett computeranimiert und man sieht es. Abgezogen von der Mimik, wenn der Löwe redet, sieht man es nicht.
Ja, ganz genau.
Man hat wirklich das Gefühl, man guckt eine Doku.
Richtig.
Deswegen kann ich die Leute verstehen, die sagen, die reißt das bisschen raus, wenn die Löwen reden.
Ja.
Weil es einfach in dieser Ecke sieht halt aus, als ob du jetzt irgendwie HBO guckst oder irgendwie auf Netflix eine neue Doku über Löwen. Wenn man redet der Löwe, das würde jeden rausreißen. Kann ich verstehen. Ich habe am Anfang auch ein bisschen gebraucht, bis ich mich dran gewöhnt habe, aber als ich mich dran gewöhnt habe, war alles top. Wo sich viele Leute beschwert haben, ist, ja, die Löwen, die sehen nicht so farbig knallig aus oder die haben auch nicht so viele Emotionen. Erstens, schau dir mal Löwen echt an. Die sind nicht knallbraun, weil dafür ist es viel zu schmutzig, wo die rumlaufen. Und die Emotionen sind in dem Film. Man muss halt nur die Körpersprache von einer Katze kennen.
Richtig, ganz
genau. Weil das ist die gleiche wie bei einem Löwe und das geht viel über die Ohren.
Genau.
Und wenn man das weiß und darauf achtet, hat der Film extrem viel Emotionen. Es ist nicht dieses übertriebene, was in dem Zeichentrickfilm immer noch mein absoluter Lieblingsfilm König der Löwen super passt, aber in dem Stil, wie sie es animiert hätten, sieht es einfach nur dämlich aus.
Ganz genau, und ich finde, die haben einen unglaublich guten Job gemacht.
Ja.
Klar, Perfektion zu kopieren ist schwierig, wenn nicht sogar fast unmöglich.
Hm.
Und natürlich finde ich persönlich das Remake nicht so gut wie den Zeichentrickfilm. Ja. Das ist aber, ja, Thomas und ich haben es jetzt schon oft genug gesagt. Von Thomas ist es der Lieblingsfilm, bei mir ist es auf Platz 2. Und das ist halt einfach, das ist Nostalgie pur und deswegen kann man das Remake nicht besser finden. Das ist faktisch gar nicht möglich, selbst wenn der Film besser wäre. Ich finde aber, die haben den Sprung von Animation zu, in Anführungszeichen, real, unglaublich gut hinbekommen.
Ja.
Also ich habe mit sehr wenig gerechnet tatsächlich und bin sehr überrascht worden. Vor allem Scar gefällt mir unglaublich gut. Er hat zwar nicht dieses Stylische, wie es im Zeichentrickfilm ist, sondern eher dieses Verlotterte, Runtergekommene. Passt aber auch besser, weil ich meine, keine Ahnung, du willst jetzt nicht irgend so einen sassy Löwen da rumlaufen haben. Das macht im Realfilm irgendwie keinen Sinn. Aber nur mal, um so viel zu sagen. Ich war mit meiner Freundin in dem Film am Release-Tag. Das Intro fängt an und ich habe geheult wie ein kleines Mädchen. Und ja, wenn sowas passiert, kann der Film im Prinzip nur gut sein. Also.
Ja, das ist. Ich finde, der Film macht eigentlich nur in meinen Augen eine Sache leider falsch. Und das ist Scars Lied, Be Prepared, wurde abgeändert. Ja, es macht in dem Umfang her Sinn, es passt in den Film rein, aber Be Prepared oder Sei bereit ist mein absolutes Lieblings-Disney-Lied.
Ja, meins auch, wobei ich sagen muss, mir gefällt auch die abgeänderte Version sehr gut. Sie passt auch hier besser ins Setting. Und
Ja.
was mir vor allem gefällt, ist dieses Geflüster von den Hyänen im Hintergrund. Du musst dir den Soundtrack tatsächlich mal über Kopfhörer einfach mal nur so das Lied anhören. Das ist unglaublich geil gemacht. Das ist richtig gut gemacht. Ich kann aber verstehen, ich war ganz am Anfang, als ich das erste Mal gehört habe, auch ein bisschen enttäuscht. Aber wie gesagt, ich habe mir den Soundtrack mal runtergeladen und wenn man sich das so ein paar Mal noch anhört, ja, man kommt besser rein, finde ich.
Ja, aber sonst ist auch wie gesagt der Film. Er kommt nicht ans Original ran, geht auch gar nicht. Pascal hat ja gesagt, warum, aber die haben einen super Job gemacht. Ich war fast dazu bereit, den Film zu hassen und ich hab's nicht.
Richtig,
Und
ganz genau, ja.
dann gehen wir mal weiter zu einem Film, den wir eigentlich auch schon besprochen haben, und zwar Jurassic World aus dem Jahr 2015 mit 1,67 Milliarden eingenommen. Und ja, ein Remake, was eigentlich eine Fortsetzung ist, die aber alle anderen Teile ignoriert. Ein super komischer Plot, dass dann trotzdem wieder so ein Laden eröffnet wird. Aber er macht einfach Spaß. Und ich meine, ich fand als kleiner Junge Dinos cool. Ich finde Dinos heute immer noch cool. Du könntest mir so viel Geld geben, wie du willst. Ich würde nie in so einen Park gehen. Weil ich viel zu viel Schiss dabei hätte, dass mich so ein T-Rex frisst. Und das sieht einfach viel zu schmerzhaft aus. Aber die Filme, die sind cool. Und was ich bei Jurassic World cool finde, sie zeigen dir diesen Park. Und wenn man sowas machen wollen würde heute, würde er so aussehen, habe ich das Gefühl. Weil er sieht ein
Richtig,
bisschen
ganz
aus wie
genau, ja.
Disneyland, nur mit Dinos. Und ich glaube, genauso würde er
Ganz genau.
aussehen. Und ich habe Angst davor, dass irgendwann tatsächlich so ein Ding kommt.
Ja, richtig. Ja, nee, also wie gesagt, Jurassic World hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe richtig viel Spaß gehabt. Ich bin jetzt nicht so ein extremer Fan von den Originalteilen. Ich fand die als Kind natürlich super cool,
Ja,
weil
klar.
ja, Dinos halt. Und der erste Jurassic Park sieht meiner Meinung nach heute immer noch besser aus als Jurassic World.
Ja, das ist, da haben sie auch Animatronics
Ja.
benutzt und der hatte
Ja,
Jeff Goldblum,
Animatronics
der
sieht
Film,
man.
also.
Ja, aber wie Animatronics sehen immer besser aus als CGI, meiner Meinung nach jeden.
Und Jeff Goldblum sieht auch immer besser aus als alles andere.
Aber ja, Jurassic World
No
macht
homo.
Laune. Ja, wie gesagt, der Plot ist totaler Schwachsinn, aber gut, da geht es auch nicht um den Plot. So, ja, dann machen wir direkt weiter mit Platz 5. Und da sind wir jetzt bei einem Film aus dem Jahr 2018 angekommen. Hat insgesamt 2,04, naja, fast 2,05 Milliarden Dollar eingespielt. Ist der erste Film in unserer Liste jetzt, der die 2 Milliarden geknackt hat. Und zwar Avengers Infinity War. Und das war ja so der erste Teil des Zweiteilers, der ja so das bisherige Highlight aus dem MCU darstellt. Eben, dass die Avengers gegen Thanos kämpfen. Und das ist ein Film, da hatte ich anfangs tatsächlich überhaupt keine Erwartungen drin, weil ich zu dem Zeitpunkt eigentlich schon ja nicht mehr wirklich Bock auf das MCU hatte und eigentlich nur noch ja so nach dem Motto, man guckt sich's an, damit man es hinter sich bringt. War dann aber doch sehr positiv überrascht. Also es ist meiner Meinung nach einer der besten MCU-Filme. Er hat zwar auch wieder das Schema F, was ja jeden Avengers oder jeden Marvel-Film so ein bisschen ausmacht. Aber er hat diesmal wenigstens ein Ende, was man jetzt nicht so erwartet hätte. Also klar, wenn man die Comics gelesen hat, weiß man, wie Infinity War auf jeden Fall ausgeht. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie das im Film wirklich so rüberbringen. Sie haben es natürlich ein bisschen abgeändert, aber das Ende ist schon überraschend auf jeden Fall. Und das hat mir dann doch schon, wo ich sagen muss, fand ich ganz gut, dass sie sich da mal ein bisschen was getraut haben.
Ich weiß noch, wie wir auf der Arbeit darüber gesprochen haben und halt wir beide gesagt haben, Marvel wird sich nicht trauen, das Comic-Ende so zu nehmen. Dafür ist die Franchise einfach zu groß und ja, die Fans würden das nicht wollen oder keine Ahnung, wir haben nicht gedacht, das passiert. Dann ist es genau so gekommen. Und ja, Infinity War war ein richtig guter Film. Wie ich ja schon gesagt habe, nach Avengers 1 und 2, finde ich, werden sie eigentlich immer nur besser. Thanos war ein sehr cooler Bösewicht. Auch wie sie ihn eingeführt haben. Er wurde so oft angeteasert, hat so oft seine Hautfarbe geändert. Und Infinity War, wenn er halt kommt, man merkt schon, okay, das ist eine ganz andere Hausnummer. Wo man tatsächlich auch mal mehrere Leute braucht, um ihn tatsächlich festzuhalten. Und da reicht eben nicht dann einer, der gut ist. Und man kriegt ihn dann problemlos hin, was ja später in Endgame nochmal dann auch quasi angeteasert wird. Also nochmal gezeigt, bewiesen wird, wie auch immer. Und ja, es ist einfach ein sehr guter Film. Das Ende hätte ein bisschen mehr Impact haben können, fand ich. Ja. Ich meine, es hat mich komplett umgehauen im Kino. Aber im Nachhinein, mein Gott, das ist jetzt Infinity War, das ist, glaube ich, kein Film, den man noch großartig spoilern kann. Den hat, glaube ich, jetzt wirklich mittlerweile jeder gesehen. Aber wären alle Charakter, wie nennt man das denn, Tode, Auflösungen?
Ja, wir nennen es jetzt einfach mal Tode.
Genau, wären die alle so dramatisch umgesetzt worden wie der von Peter Parker, holy shit.
Ja.
Dann wäre das nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer gewesen. Aber so fallen die anderen halt ein bisschen kürzer aus, weil einfach das von Peter Parker so extrem heftig ist.
Richtig.
Aber ich kann es auch verstehen, dass man es nicht so durchgezogen hat, weil es ist immer noch ein Familienfilm an erster Stelle. Und ich glaube, gerade für viele Kinder war es schon schlimm genug, dass sie sehen, wie Spider-Man stirbt.
Ja.
Und ich glaube, wenn man dann noch zusieht, wie alle anderen auch so grausam und sie wollen das nicht und flehen und betteln, ich glaube, das wäre für ein Kind schon ganz schön heftig. Deswegen, ich verstehe es für einen Familienfilm, dass sie das so gemacht haben. Und ich finde, für einen Familienfilm ist dieses Ende schon relativ heftig.
Ja, das auf jeden Fall, ja. Wobei der Film ja aber auch schon so anfängt, muss man ja auch dazu sagen.
Ja.
Also der Film beginnt ja schon mit dem Tod von Loki.
Ja.
Und da zeigt er ja schon, dass er ein bisschen in eine etwas düstere Richtung geht. Gut, ich meine, ja, Endgame hat, glaube ich, bisher auch jeder gesehen. Wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte sich dann nachher mal die Ohren zuhalten, weil da werden wir auch ein bisschen spoilern müssen.
Ja.
Und ich würde jetzt auch sagen, wir machen erstmal weiter, weil Endgame kommt definitiv noch in der Liste, wer hätte es gedacht. Und da werden wir, denke ich mal, auch noch mal ein bisschen zu Infinity War noch was sagen müssen dann. Kommen wir jetzt aber erstmal zu Platz 4 und das ist ein Film, den ich abgöttisch liebe.
Mhm.
Auch wenn er, wie gesagt, eigentlich nur ein Remake des allerersten Films ist. Und zwar Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht oder The Force Awakens auf Englisch. Aus dem Jahr 2015 mit einem Einspielergebnis von 2,68 Milliarden. Mhm. 2,068 Milliarden, Entschuldigung. Die Sequels von Star Wars, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, sind nicht gerade unbedingt die beliebtesten.
Mhm.
Wobei ich dazu sagen muss, das war damals, als die Prequels rauskamen, auch so. Und heute werden sie als Kultfilme von vielen gefeiert. Und ich glaube, in den nächsten 15 Jahren wird es mit den Sequels genauso aussehen. Da wird es auch keiner mehr haten, sondern alle werden es feiern.
Und dann kommt die neue Trilogie und die wird
richtig
auch erstmal jeder hassen.
Genau, so wie es halt bei Star Wars ist. Ja. Alles, was nicht das Original ist, scheiße, so nach dem Motto.
Mhm.
So argumentieren jedenfalls viele Fans. Ich habe den Film damals im Kino gesehen. Ich habe wirklich den ganzen Film über einfach, bis auf eine Szene, habe ich den ganzen Film über einfach nur breit gegrinst.
Mhm.
Weil ich genau das gekriegt habe, was ich wollte. Ich habe mich wie ein kleines Kind in diesem Film gefühlt. Genau dasselbe Gefühl wie damals, als ich mit meinem Vater den allerersten Star Wars geguckt habe, also der originalen Star Wars Film. Und ich weiß nicht, mich hat es einfach in den Sitz gedrückt und ich habe da wirklich einfach nur mit einem breiten Grinsen gesehen. Ich habe mich gefühlt wie in meine Kindheit zurückversetzt. Ja, der Film macht nicht viel Neues. Der Film ist eigentlich nur ein schlau gemachtes Remake. Es gibt eine Szene, die mich immer noch traurig macht, wenn ich sie sehe. Aber der Film ist, ich liebe den Film einfach. Wie gesagt, ich finde Letzten Jedi ein bisschen besser.
Mhm.
Aber der Film ist einfach nur, er macht einfach so viel Spaß. Er macht so viel Spaß.
Und darum geht's in dem Film. Und ich finde, darum hätte es komplett in den drei Star Wars Filmen gehen müssen.
Mhm.
Das Gefühl wieder haben, weil wie es der Trailer schon so kitschig sagt, Chewie, wir sind wieder zu Hause. Ja, der Film fängt an und man ist wieder zu Hause, man ist wieder mit den Charakteren, die man so sehr liebt, man ist wieder da, man hat den Millennium Falcon und es ist wieder alles, die Welt ist wieder okay für den Zeitraum.
Richtig, ja.
Trotzdem konnte ich den Film am ersten Mal gucken nicht wirklich genießen, weil ich einfach zu angespannt war. Ich hatte zu viel Angst, dass der Film nicht gut wird. Also ich habe den Film 7-mal im Kino geguckt. Beim ersten Mal gucken habe ich das Gefühl gehabt, ich bin auf einer Streckbank und wenn ich mich falsch bewege, zerreißt es mich. Yes. Weil ich irgendwie gedacht habe, irgendwas muss passieren, dass es scheiße wird. Und erst beim zweiten Mal, wo ich wusste, okay, der Film ist gut, konnte ich den Film wirklich genießen. Weil das war einfach, keine Ahnung, ich habe in meinem Leben schon eine ganze Menge erlebt, schon, aber das war sau anstrengend.
Nee, was bei mir halt, ich meine, wir haben ja schon in der einen Sonderepisode, haben wir ja schon über Star Wars genug geredet. Übrigens mit dem Christian von TMNT der Talk. Also, unbedingt anhören. Und da haben wir es ja auch, bei mir war es halt eben auch so, man war am Anfang sehr, sehr angespannt. Und man hat sich die ganze Zeit gedacht, okay, es kommt bestimmt irgendwas gleich, was mir den Spaß verdirbt. Ja. War meiner Meinung nach jetzt nicht der Fall. Und was ich halt besonders mochte daran, wenn man sich den Film dann zweite, dritte, vierte Mal angeguckt hat, du weißt, über welche Szene ich jetzt wahrscheinlich reden werde. Mhm. Ach, scheiß einfach drauf. Jetzt, wer den Film noch nicht gesehen hat, ihr seid selbst dran schuld. Spoiler-Alarm, eben der Tod von Han Solo. Und das ist einfach so eine Szene gewesen, wo man dann beim zweiten, dritten Mal einfach sich so im Kinopublikum umgeguckt hat, wie reagieren die Leute drauf. Ich weiß, wie ich reagiert habe, ich habe geheult, aber das ist so, man guckt dann immer rum und denkt sich so, okay, wie finden die das? Und das fand ich dann schon sehr lustig, ja. Und ich liebe Kylo Ren, ich mag diesen Charakter.
Ja, das ist wirklich, ich meine, da haben wir auch ausgiebig in der Star Wars-Folge drüber gesprochen. Haben wir? Ich glaube schon.
Ja.
Viele hassen ihn, guckt euch nochmal und achtet drauf, was dieser Charakter sein soll. Und ich bin mir ziemlich sicher, bei vielen, packt eure Erwartungen mal ein bisschen zurück und dann wird euch gefallen.
Ganz genau.
Der nächste Film ist gleichzeitig auch der älteste Film auf der Liste.
Ja.
Und ich finde super cool, dass er dabei ist. Ein absolutes Meisterwerk an Filmkunst. Auch wenn viele Männer dafür zu stolz sind, zu sagen, dass der Film tatsächlich gut ist, weil er als Frauenfilm verschrien ist, würde ich schon mal fast so sagen.
Ja,
und zwar ist es der Film Titanic mit fast 2,2 Milliarden Dollar Einspielnahmen, die er natürlich auch einen Großteil noch hat, weil er nochmal als 3D-Version kam ins Kino, die sehr cool war. Aber ja, Titanic, ich glaube, die Geschichte kennt jeder. Großes Schiff, Eisberg, großes Schiff geht unter, muss man ganz blöd so sagen. Mit einer Wahnsinnsleistung von DiCaprio. Filmisch gesehen ist es schon fast eine Masterclass, wie man sowas macht.
Ja, nicht nur fast, das ist so meiner Meinung nach.
Die Charaktere sind super interessant, die Dialoge, die führen, das Schauspielerische, da passt einfach alles. Und auch, wenn sie dann die Outtakes drin lassen, zum Beispiel gibt es ja dann die Szene, wenn die Kate Winslet sich vor Leo nackt auszieht, um sie auf die Couch zu nehmen, damit er sie malt. Und er sollte einfach sagen, bitte setz dich auf die Couch, damit er sie zeichnen kann. Aber er sagt, sit down on the bed, Couch. Das Bett hat er einfach nur gesagt, nackte Frau, Bett, so. Und das ist halt so cool und der Film ist der Wahnsinn. Und auch dann gab es einmal später diese 3D-Version, die habe ich in einem 3D-Kino geguckt und das war der Wahnsinn. Ich habe, ich glaube, nach Avatar nie sowas Gutes in 3D gesehen wie Titanic und gut, das ist derselbe Macher. Yeah. Aber wie gesagt, Titanic, bei jedem, der sagt, das ist ein schlechter Film. Also man kann sagen, einem gefällt der Film nicht. Aber man kann nicht sagen, das ist ein schlechter Film. Es ist so, wie wenn man sagt, die Beatles sind scheiße. Nein, dir gefällt die Musik nicht, aber die Beatles sind trotzdem gut. Das muss man sagen.
Ganz
das
genau.
Ist ja ich auch. Ich bin kein Fan der Beatles, aber ich würde nicht sagen, ich finde sie scheiße. Ja. Genauso wie kann man sagen, dass Titanic ein scheiß Film ist. Und ja, ich ziehe einen Vergleich zwischen Titanic und Beatles, weil ich finde, die beiden haben ungefähr dieselbe Kragenweite. Also.
Auf jeden Fall. Also Titanic ist ein absolutes Meisterwerk. Ich meine, man muss bedenken, dieser Film hat fast 2,2 Milliarden eingespielt und kommt aus dem Jahr 1997.
Ja.
Wo, keine Ahnung, ein Kinoticket damals, glaube ich, 6 Mark gekostet hat oder so.
Richtig. Ja?
Und der hat einfach 2,2 Milliarden eingespielt.
Ja.
Und dieser Film ist einfach, das ist Kunst. Ja,
ja.
Ja, für, bei vielen ist er verschrien, gerade bei den Typen, ja, weil er sagen, das ist ein Liebesfilm. Ja, gut, mein Gott. Das, und wenn man jetzt einfach nur sagt, das ist ein Film über ein Schiff, was gegen einen Eisberg fährt und untergeht, ist halt auch nur eine lose Interpretation. Also es geht schon um ein bisschen mehr. Ja, der Film ist erstmal ein Liebesfilm auf jeden Fall, aber jetzt nicht zwangsläufig nur für Frauen. Also den kann man sich auch wunderbar als Mann angucken. Und dieser Film macht einfach so gut wie alles richtig. Die Kulissen sind der Wahnsinn.
Vor allem, die haben den im Schwimmbad gedreht.
Eben, das wurde in einem Pool gedreht. Und das hat man aber zu keiner Sekunde das Gefühl. Und da merkt man einfach, was... Also ich finde, das merkt man in den ersten 5 Minuten dieses Films. Merkst du, was du da bekommst. Und der lässt... Also ich kann nicht verstehen, wie man sagen kann, dieser Film ist scheiße. Das kann ich wirklich nicht verstehen. Ja. Wie gesagt, muss man meiner Meinung nach mal gesehen haben. Ja, man kann sagen, es ist nicht so meins, aber einfach zu sagen, der Film ist schlecht, das ist Bullshit. Entschuldigung.
Das ist halt wirklich was. Das ist in alles, was einen Film ausmacht, hat dieser Film auf einem extrem hohen Level. Und ich würde mal sagen, nur strikt filmisch gesehen, ist es von den 25 Filmen, die wir gerade auflesen, filmisch gesehen der beste.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja.
Und auch von den beiden, die noch kommen, ist Titanic trotzdem vom Film her der bessere.
Auf jeden Fall, ja. Und dann kommen wir noch mal zum nächsten, nämlich unserem Platz 2. Und da können wir gerade in der Richtung bleiben, weil der Film ist vom selben Regisseur, nämlich James Cameron, aus dem Jahr 2009 mit einem Einspielergebnis von 2,79 Milliarden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja. Avatar, Aufbruch nach Pandora. Ja. Meiner Meinung nach verdient. Ich liebe diesen Film. Ja, viele finden ihn nicht so toll. Was heißt nicht so toll, aber viele finden ihn auch hier ähnlich wie bei Frozen vielleicht ein bisschen überbewertet. Die 3D-Effekte in dem Film sind der Wahnsinn. Und die kommen meiner Meinung nach sogar auch auf Blu-ray gut rüber, weil ich habe den hier auf Blu-ray zu Hause in der 3D-Fassung und habe den mal zu Hause in 3D geguckt. Klar, es ist nicht dasselbe wie im Kino. Ja. Aber ich finde trotzdem, das kommt schon verdammt gut rüber, muss ich sagen. Das CGI in dem Film ist überragend. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und sowas wirst du wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren noch nicht mehr sehen, meiner Meinung nach.
Aber doch, Avatar 2 kommt ja übernächstes Jahr.
Ja, aber ist eine Fortsetzung, die kein Mensch braucht. Aber gut, bei so einem Einspielergebnis ist es klar. Wie gesagt, ich liebe diesen Film einfach. Ich finde die Story des Films sehr schön. Ich finde die Message schön, die da rüberkommt. Es ist einfach ähnlich wie Titanic ein Meisterwerk. Filmisch gefällt mir Titanic auch ein bisschen besser, auf jeden Fall. Aber Avatar hat, ich glaube, damals hat das so ein bisschen den Impact gehabt wie der erste Star Wars damals in den 70ern. Weil auch hier wurden dann irgendwie, keine Ahnung, Sprachkurse für diese Navi-Sprache geführt. Ja. Leute haben mit Cosplay angefangen, die normalerweise nichts mit Cosplays zu tun haben. Und wie gesagt, die Zahlen einfach, es sind fast 2,8 Milliarden. Im Jahr 2009 auch wieder, also auch ein Film, der 11 Jahre alt ist. Das ist der Wahnsinn. Also ich liebe diesen Film. Wie gesagt, ich kann aber auch verstehen, wenn einige Leute sagen, sie haben sich vielleicht ein bisschen was anderes erhofft, wenn sie dieses Einspielergebnis sehen und den Film vielleicht jetzt das erste Mal sehen. Also man sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt storytechnisch neue, bahnbrechende Sachen erwarten. Es ist irgendwo eine Story, die vielleicht schon öfter mal erzählt wurde. Ja. Die aber meiner Meinung nach so noch nie in Szene gesetzt wurde. Und das ist auf jeden Fall also ganz, ganz großes Kino.
Avatar ist wahrscheinlich das beeindruckendste Erlebnis, was ich je im Kino hatte. Ich weiß noch, ich habe mit meinem Bruder zusammen, wir haben Karten für den Film von unserer Mutter zu Nikolaus bekommen und haben dann diesen Film geguckt. Und der Film fängt an, ich hatte die ganze Zeit den Mund offen, weil ich einfach so umgehauen war, weil man hatte wirklich dieses Gefühl, dieser Planet ist echt, weil das sah einfach und sieht immer noch so unfassbar real aus, dieses Ganze.
Ja.
Absolut technisches Meisterwerk. Und jetzt kommt der Teil, wo ich nicht deiner Meinung bin. Ich finde, zu Hause auf der Couch verliert der Film 80% der Magie.
Okay.
Ich habe auch die Blu-ray, ich habe sie mir angeguckt und es war lange her und ich habe mir gedacht, boah. Und ich finde, wenn du diesem Film diese Bombastik nimmst, die das Kino ihm liefern kann, also ein absoluter Kinofilm muss, dann und man ihn tatsächlich sich mit der Story auseinandersetzen muss, kann der Film für mich nicht besonders gut halten, weil diese Story einfach in anderen Filmen besser erzählt wurde.
Ja.
Ich finde, im Kino kommt da gar nichts dran vom Erlebnis her. Einfach dieses technisch Overflow und du wirst komplett totgehauen, wie gut das alles aussieht und alles ist bombastisch und der Sound und die Bilder, das ist der Wahnsinn. Aber wenn dir das alles genommen wird, fand ich, ist der Film immer noch gut, aber er kommt nicht ansatzweise an die Messlatte, die er im Kino hat.
Ja, was mir halt noch sehr gut gefallen hat, deswegen fallen halt diese Punkte bei mir nicht so negativ auf. Mhm. Ich finde halt, der Film wirkt halt auch sehr lebendig von dem, was er erzählt. Die Story ist vielleicht nicht bahnbrechend, aber wie dieses Volk von diesen Navi dargestellt wird, das finde ich unfassbar schön gemacht, weil es nicht einfach nur irgendeine Alienrasse ist, sondern die wird erklärt. Dir wird genau erklärt, wie das funktioniert. Wenn man sich den Extended Cut anguckt, hat man sogar noch ein paar Szenen mehr. Ja. Dann kommt das Ganze noch ein bisschen besser zur Geltung. Und das ist das, was mir an dem Film so gefällt. Story, ja, kennt man. Es gibt die Guten, es gibt die Bösen, gut. Aber man hat eben dieses Gefühl, dass das, was man da sieht, eben weil es auch so gut aussieht, dass das halt tatsächlich echt ist. Dass das nicht einfach, also natürlich, es ist nur ein Film, aber du weißt, glaube ich, was ich meine.
Ja, ja,
gleich weiß
ich, was du meinst.
Man hat dieses, man wird einfach in die Welt reingezogen. Und das ist etwas, was halt eben dann wiederum nicht viele Filme schaffen.
Nee, das stimmt, aber ich finde, das hatte tatsächlich für mich das Kino, die ganze Experience, ja, ich fand, ich war super in allem investiert, schon die Story, die Charaktere, ist da alles bombastisch, aber außerhalb vom Kino, finde ich, schafft es dafür nicht, mit der Magie mich wieder zurückzuholen.
Ja, ich weiß, aber ich kann verstehen, was du meinst, ja.
Und ich bin mal gespannt, es kommt ja nicht nur eine Fortsetzung, es kommen nicht nur zwei, es kommen vier. Es werden fünf, glaube ich.
Insgesamt sollen es fünf Filme sein, dann glaube ich, ja.
Und das braucht kein Mensch. Nee, aber ich bin mal gespannt. Ich hoffe einfach mal, dass ein absoluter technischer Standard gebrochen wird.
Eben, richtig.
Weil alles andere, ich meine, es ist James Cameron, wenn jemand technisch nochmal neue Maßstäbe besetzen kann, dann er.
Richtig.
Ja. Ich meine, der Typ baut sich seine eigenen Kameras, also da bin ich mal sehr gespannt drauf. Und das Witzige an Avatar war 10 Jahre lang unangefochten, kam nie ins Schwitzen, die absolute Nummer 1 der großen Filme im Namen. Und dann kam das Finale von Avengers Endgame.
Ganz genau.
Hätte mir vor Jahren jemals gesagt, dass Avatar auf Platz 2 bleibt, hätte ich gesagt, nein, weil Avengers und Star Wars 9 höher wird. Star Wars 9 hat es nicht mal in die Top 25 geschafft. Aber ja, Avengers Endgame hat 2,797 Milliarden Dollar eingespielt. Das sind quasi 7 Millionen mehr als Avatar, was James Cameron richtig auf die Nüsse geht. Und ja, Endgame fand ich noch besser als Infinity War, weil mir tatsächlich auch Thanos in Endgame noch besser gefallen hat. Ich fand die düstere Stimmung am Anfang, dieses Wir haben verloren, super rumgebracht. Das ist wie abgefuckt alle sind und ja, sie haben verloren, sie sind zerbrochen, sie haben ihre Freunde verloren und sie sind tot. So, und die haben halt wirklich, so, du siehst zum ersten Mal wirklich deine, also viele haben zum ersten Mal ihre Helden auf der Leinwand verlieren gesehen und zwar in einem absoluten Kampf, wo sie nicht mal eine Chance hatten eigentlich. Also sie hatten eine Chance in Infinity War, die haben sie natürlich nicht genutzt. Und auch in Endgame ist es dann, und Endgame hat für meine Sicht die beste Szene, die jemals ein Comicfilm hatte und das ist Avengers Assemble. Diese Szene wurde über keine Ahnung wie viele Marvel-Filme angeteasert und wenn sie kommt, sitzt die Szene einfach perfekt.
Ja, hast du noch was dazu zu sagen? Weil dann fange ich jetzt an.
Viel Spaß.
Okay. Ich werde mich wieder sehr unbeliebt machen. Für mich ist Avengers Endgame die größte Enttäuschung aus dem letzten Kinojahr. Das will ich jetzt gar nicht sagen, dass der Film schlecht ist. Der Film ist gut für das, was er ist. Ich habe ein Riesenproblem mit diesem Film, weil er meiner Meinung nach den Standard, oder was heißt den Standard, dieses Feeling, was ich in Infinity War hatte, überhaupt nicht halten konnte.
Okay.
Ich habe ein Riesenproblem damit. Du hast gesagt, dir hat Thanos besser gefallen. Ich fand Thanos in Endgame absolut langweilig. Ich kann dir nicht mal sagen, warum. Ich fand ihn einfach nicht so bedrohlich, nicht so präsent, nicht so übermächtig wie in Infinity War. Das hat bei mir komplett gefehlt bei Endgame. Die Avengers Assemble-Szene. Ich glaube, jeder Comic-Nerd im Kino ist zusammengebrochen bei dem Moment. Ich auch. Also die Szene ist der Hammer. Ich glaube, besser wirst du sowas im Comicfilm-Bereich nicht mehr sehen.
Nee.
Das ist nicht möglich. Das Finale, der Showdown und dann am Ende, Achtung, Spoiler, der Tod von Tony Stark. Sehr emotional, sehr schön rübergebracht, wirklich toll gemacht. Aber insgesamt hat mir der Film, ich meine, der Film geht 3 Stunden. Man merkt diese 3 Stunden meiner Meinung nach nicht wirklich. Das haben sie wirklich gut gemacht. Das ist immer
Ja.
irgendwas los, so dass man da rauskommt und sich denkt, okay, ich habe gerade 2 Stunden Film geguckt, guckt auf die Uhr, okay, war doch ein bisschen länger. Aber was mich einfach stört, ist, dass in diesem Film auch hier wieder Logik und Story nicht mal ansatzweise irgendeinen Grund haben, da zu sein. Natürlich wird eine Zeitreisethematik eingenommen, weil die toten Helden müssen ja irgendwie wieder leben am Ende.
Na klar.
Und sobald du Zeitreisen irgendwo reinbringen musst, hast du quasi schon verloren, weil Zeitreisen kannst du nicht erklären. Tenet hat so ein ähnliches Problem, der hat ja auch mit Zeitreisen zu tun, nur der löst es meiner Meinung nach deutlich besser.
Wenn du jetzt spoilerst, hau ich dich.
Ich wollte gerade was. Nein, mache ich nicht. Nein. Nee, aber ich finde, also wie gesagt, ich fand einfach, Endgame hat sich meiner Meinung nach wirklich viel zu einfach gemacht mit einigen Sachen. Und sie versuchen noch nicht mal Zeitreisen irgendwie zu erklären. Sie versuchen nicht mal zu erklären, warum das irgendwie möglich ist jetzt gerade. Und da wird, mir kam es hier nur vor wie eine Aneinanderreihung von Action-Szenen. Und es tut mir leid, wir haben ein Big Lebowski-Tor. Was soll der
Ja.
Scheiß? Also bitte, da bin ich wirklich wütend geworden im Kino. Ich mag den Charakter Thor unglaublich. Ich finde auch Chris Hemsworth spielt den unglaublich gut. Der hat so einen Spaß daran. Und man sieht auch, dass er da sehr viel Spaß dran hatte. Aber ich will keinen fetten Thor sehen. Was ist das? Ja? Und ich weiß nicht. Also ich kann mit dem Film tatsächlich wenig anfangen. Ich verstehe, warum ihn viele feiern. Und ich finde es auch toll, dass viele Fans da wirklich auch zufriedengestellt wurden. Das finde ich schön, dass da viele Leute einen Film bekommen haben, der ihnen wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Aber ich bin da wirklich rausgegangen und habe mir gedacht, okay, war geil, hat viele coole Szenen gegeben, aber er hat mich persönlich einfach ziemlich enttäuscht, muss ich sagen.
Kann ich mit den Gründen verstehen. Wie gesagt, ich fand den Film Wahnsinn. Die Szene mit Tony Stark ging mir extrem an die Nieren, weil das haben sie super durchgemacht. Ich finde es schade, es gibt da eine erweiterte Szene von. Und zwar in dem Moment, wo Tony Stark stirbt, gehen alle Helden auf die Knie. Und du hast
Ja,
dann
stimmt.
Götter, Superhelden und hast du nicht gesehen, die alle vor einem Sterblichen 0815 super, ja, super reich, okay, aber ist eigentlich nur ein Mensch, auf die Knie gehen. Und das war schon wirklich sehr gut gemacht. Und ja, ich
Ja,
fand.
finde ich schade, dass sie die Szene im Originalcut rausgelassen haben, ne?
Ja,
Versteh ich auch ehrlich gesagt nicht.
die gab es. Disney Plus kann man sich anscheinend mittlerweile auch nicht, also Behind the Scenes und sowas angucken, zumindest in Amerika. Und da wurde das gezeigt. Und die waren alle super angepisst, weil es gab ja dann. Endgame wurde ja nochmal ins Kino gesetzt.
Ja.
Einfach nur aus dem Grund, damit man endlich Avatar schlagen kann. Und
Richtig, ja.
es gab eine zusätzliche Szene, wo ein nicht fertig animierter Hulk mit drin vorkommt.
Ja, das ist schon traurig.
Und hätten die diese Szene mit reingenommen, ich glaube, die hätten locker diese 3 Milliarden geknackt.
Wahrscheinlich, ja.
Und ich war mit dem Film super zufrieden, wie bei Harry Potter, der macht es super rund für mich. Und ja, mit der Zeitreise erklären sie nicht. Sie gehen ja sogar so weit und sagen, dass in jedem anderen Film es falsch erklärt wurde.
Ja, richtig,
Aber
ja.
wenn man dann mit Leuten drüber spricht oder mal erkundigt, wo man grob in die Grundlagen von einer hypothetischen Zeitreise geht, ist halt schon der Grundgedanke bei denen anscheinend falsch, aber das sind Sachen, die sind mir eh zu hoch.
Ja, natürlich, ja.
Aber ich finde, es war einfach ein wirklich cooles Actionfeuerwerk und mir hat halt Thanos sehr gut gefallen, weil er war halt einfach, ja, einfach dieses, ja, dieser Satz, ich verkriege jetzt nicht ganz zusammen, so, ihr habt alles versucht und man hat es euch gebracht, zurück zu mir. Und er sitzt dann einfach da und wenn dann seine Fußsoldaten loslaufen, ja, was machst du jetzt? Ich sitze und warte. So, weil ich weiß, die kommen eh zu mir. Also das fand ich schon sehr, sehr cool alles.
Ja. Nee, also ich denke mal, wir werden auch zu dem Thema MCU beziehungsweise zu den Avengers-Filmen. Ich glaube, da könnten wir auch mal eine eigene Folge machen. Also auf jeden Fall, wo wir dann auch mal ein bisschen ausführlicher über Infinity War und Endgames noch mal reden können.
Ja.
Ich glaube, das können wir mal machen. Da können wir uns auch noch
Ja.
mal einen Gast mit dazu holen. Ich glaube, den, an den ich gerade denke, der hat da auch ganz schön Lust drauf. Und ja,
Unser
nee,
Gast,
das.
Haki.
Nee, ich meine jemand anderen. Nee, also das können wir mal machen auf jeden Fall.
Ja, klar.
Ja, und damit wären wir dann am Ende angekommen. Also der erfolgreichste Film aller Zeiten, Avengers Endgame, mit einem unglaublichen Ergebnis von 2,7 1,797 Milliarden US-Dollar. Also im Prinzip fehlen nur in Anführungszeichen 3 Millionen, um auf die 2,8 Milliarden zu kommen.
Ja.
Das ist schon, also ohne jetzt irgendwie pessimistisch sein zu wollen, aber ich glaube, das wird für die nächsten 10 Jahre nicht mal ansatzweise angekratzt werden können.
Vor allem nicht mit der Situation jetzt.
Ja, vor allem, wenn überhaupt mal irgendwann wieder Filme kommen können.
Ja.
Gut, dann hast du, Thomas, jetzt hoffentlich noch ein ebenso episches Finale für die Folge.
Richtig. Und wenn ihr euch mal alle wieder fragt, wie bei McDonald's die Namenszusammensetzung kommt, denkt immer dran, ein Big Mac ist ein Big Mac, aber die nennen ihn Le Big Mac.
Das muss aber heißen Le Big Mac.
Stimmt.
Ah ja, schöner Film, schöner Film.
Ja, das stimmt.
Gut, dann war's das für heute. Ich gehe jetzt in die Ecke und weine, nachdem ich dieses ganze Geld hier gesehen habe, was ich definitiv nicht besitze. ja, wie gesagt, ihr könnt uns ja mal schreiben, wenn ihr Lust habt und wenn ihr der Meinung seid, hey, wir würden gerne wissen, was die anderen Plätze noch so sind. Sagt uns Bescheid, dann machen wir da gerne auch noch eine Folge drüber.
Richtig, die Liste geht bis Platz 1000, also
ja, genau,
Potenzial ist da.
Potenzial ist da, richtig, ja. Gut, und ja, ansonsten würde ich mal sagen, Tschüssikowski und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war One Take für diese Woche. Ihr habt Themenwünsche, Kritik oder Anregungen? Dann teilt es uns mit unter onetakepodcast2020@gmail.com. Unseren Podcast findet ihr auf Spotify, Anchor, Apple Podcasts oder auch bei Podcast Addict. Wir danken euch fürs Zuhören und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
In der heutigen Folge von One Take. Ja.
Ja.
Ich bin super vorbereitet.
Warte, ich habe auf meine Zettel nichts.
Vitali, weißt du noch damals in Ferienlager? Dort, es gab Milchschnitte. So, 3, 2, 1. Heute in der neuesten Folge. Ich werde gecheckt, nicht auf, ne?
Voller Elan gegen die Wand gefahren.
Wie damals in Olympia. Papi, ich hab Gold. Tag später, die Bitch hat gedopt.
Das ist eher so, weißt du, so wie ein Kind, was so voller Elan, oder so ein Jugendlicher, der so voller Elan ins Auto steigt, um das erste Mal zu fahren und dann volle Karacho gegen die Wand fährt.
So. Gut.
Nächster Versuch.
Alle guten Dinge sind 43.
Gut. Ja, auf Platz 26 haben wir einen Film, den Thomas irgendwie gerade noch als Schund bezeichnet hat.
Ja, aber wir gehen trotzdem zu Platz 24.
Ja, ihr könnt zählen.
Heute machen wir Platz 25 bis 49.
1, 2, 3, 4. Okay. Nochmal. So.